Eine Frage, die ich schon lange nicht mehr am Anfang gefragt habe, weil jetzt auch schon lange keine Staffel mehr kam, aber The Masked Singer startet bald. Wie sieht's aus mit der Vorfreude?
Also, ich habe ja immer noch eine besondere Verbindung zu The Masked Singer, weil ich ja im Studio war. Deswegen.
Legendärerweise, ja.
Legendärerweise, ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Deswegen habe ich immer ein bisschen Bock, also auf die erste Folge. Danach habe ich dann auch keine Lust mehr, aber bei der ersten Folge bin ich dann doch schon ein bisschen interessiert. Aber ja, so an sich.
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch durchhalte, da jede Woche reinzugucken.
Nee, aber ich sehe es wie du, also erste Folge, ja. Und ehrlich gesagt, mein TikTok-Algorithmus war jetzt tatsächlich in den letzten Wochen so ein bisschen so Masked Singer US Nostalgie. Also das war ja auch diese 2020, 2021 Phase, wo dann irgendwie Chris Daughtry und irgendwie so Leute da unter diesen Kostümen gesteckt sind und dann irgendwie, keine Ahnung, habe ich das wieder so ein bisschen im Algorithmus gehabt. Aber naja, Kristall und Verona Poth haben dafür gesorgt, dass die Vorfreude auch nicht allzu groß ist.
TV, primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle, Folge 296. Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid, in der großen Folge Fernsehen für alle. Das muss man jetzt immer dazu sagen, denn jetzt sind wir in so einem Modus, wo wir das jetzt mal gerade austesten mit separaten Folgenbesprechungen von Sommerhaus der Stars, die wir ausgelagert haben mit Denise und andererseits unsere traditionellen, großen, vollgepackten, also wirklich auch mit Inhalten, top ausgestatteten Folgen. Fernsehen für alle, und da habe ich mir die auch top ausgebildete TV-Expertin Jule eingeladen. Hallo.
Hallo. Ja, schönes Intro hast du für mich gemacht. Fühle mich richtig geehrt heute.
Ja, wie immer. Mhm. Du warst auch schon lange nicht mehr da, ne? Kommt mir zumindest so vor. Ein paar Wochen waren es.
Ja, ich glaube, also auf jeden Fall bestimmt so einen Monat oder so her.
Deswegen gut, dass du wieder da bist, und wir haben auch schon intern diskutiert, dass da auch einiges ist, was du auch geschaut hast, was ich jetzt gerade, also ne, es kommt ja auch gerade super viel raus. Ne? Wir haben jetzt, worüber wir heute sprechen, Werwölfe, freuen wir uns schon seit Ewigkeiten drauf. Ja. The Summit haben wir geschaut. Außerdem The Power läuft ja schon seit irgendwie Wochen, habe ich jetzt aufgeholt. Du und Nathalie sind große Fans, wir machen nochmal eine The Power-Folge bald, und ansonsten, ja, sind einige Gerüchte da, über die wir heute sprechen. Promi Big Brother hat ja neue Leute auch angekündigt, die dabei sind, jetzt dann schon übernächste Woche dann einziehen.
Ja.
Und ansonsten noch viele andere Gerüchte, Dschungelcamp haben wir dabei und so weiter und so fort. Aber ja, wir wollen heute vor allem auf die Werwölfe gucken, weil das auch für mich persönlich, also ich habe ja mal vor Monaten gesagt, dass ich mich für eine Sendung beworben habe, und das war tatsächlich Werwölfe. Also deswegen bin ich gespannt, so wie wir das jetzt einschätzen, so auch vom Kandidatinnenfeld her, ob ich da reingepasst hätte oder nicht. Ja, das ist ein bisschen die Frage. Aber lass uns beginnen, Jule, mit den Cast-Announcements. Vor allem Promi Big Brother hat ja wirklich rausgehauen, wer da jetzt neu am Start ist, beziehungsweise wer da jetzt einziehen wird. Am 6. Oktober, glaube ich, ist es.
Ja, 6. Oktober.
Und jetzt gibt's 5 neue Promis, die bekannt sind. Wir haben, ich lese einmal vor, alle: Michael Naseband, den bekannten Ermittler aus K11. Dann haben wir Christina Demetriou, Achim Petri, den Sohn von Wolfgang Petri, Laura Lettgen, a.k.a. Laura Blond, und die andere, wie heißt sie, Carina To You. Ja. Ja, das sind die 5 angekündigten Stars, zusätzlich zu Sarah Jane Wolny und André Mangold. Ja. So. Was sagst du zu den neuen Namen hier?
Ja, ist halt so typisch Promi Big Brother, finde ich. Also so von diesen typischen Reality-TV-Gesichtern, und dann hat man noch so ein paar alte Namen ausgegraben. wie zum Beispiel diesen Typen da von K11. Also ich habe damit keine Verbindung. Ich habe gehört, mitbekommen, dass du und Janske euch sehr gefreut habt, aber ich habe damit gar keine, also ich kenne ihn nicht, aber ist halt ein alter Mann, deswegen bin ich da immer dafür eigentlich.
Du kennst nicht und Michael Naseband?
Nee, ich kenne nicht diesen Mann.
Also ich würde schon sagen, dass Michael Naseband, auch so wegen seines Namens und wie er aussieht und so, dass das schon einer der, also wenn man jemanden von K11, Lenzen und Partner und so weiter kennt, dann doch wohl Michael Naseband.
Ja, aber ich kenne nichts. Ich kenne nichts. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Also ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ich kenne nichts. Ich kenne kein Fernsehen. Ich weiß es wirklich nicht. Das war nicht meine Zeit. Also, nee.
Na gut.
Leider nein.
Aber ja, Michael Naseband ist, also der ist ja, also soweit ich das immer verstanden habe, ja echter Polizeiermittler gewesen und ist dann eben zum Fernsehen gegangen. Eben genau wie Lenzen ja, der ja auch echter Anwalt famously ist und dann auch im TV war. Aber der hat tatsächlich bei der Polizei gearbeitet. Das habe ich nur im Vorstellungsclip gesehen, weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, hat so eine Narbe am Ohr. Weil er irgendwie in den Deckenventilator gekommen ist, habe ich gehört.
Oh Gott, der Arme.
Also, deswegen hast du auch gelacht, weil das natürlich sehr traurig ist. Aber weil ich dachte erstmal so, dass er jetzt, weil er hat das also erzählt, ich habe diese Narbe am Ohr und ich dachte erst, das hat irgendwas mit der Polizei zu tun. Aber nee, ist ein Deckenventilator gekommen. Naja.
Haushalt ist ansonsten immer am gefährlichsten. Da passieren die meisten Unfälle.
Ja, richtig. Achim Petri. Ne, ja. Habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, gehört so.
Ja, ja.
Aber so richtig klar. Fernsehgarten, ich glaube auch so Chartshow immer mal wieder dabei gewesen.
Der hat doch diese aber, Band da mit den anderen Nepo Babies, ne?
Ja, stimmt. Ja, mit hier mit Reim, oder? Mit der Marie Reim, oder?
Und dann mit Lukas Cordalis, oder?
Oder bin ich da? Ja.
Ja, genau.
Das ist einfach geil. Geiler, aber ehrlich gesagt, der beste Karrieremove, den man so machen kann als Schlager-Nepo-Baby, oder? Dass man so eine Band gründet mit den anderen.
Ja, ist schon das.
Aber krass auch, dass die alle so in einem Alter sind.
Ja, ne?
Einigermaßen.
Ja, ich glaube schon, ne? Ich glaube so in die Richtung. Gut, ich glaube, die sind beide ein bisschen jünger als Lukas Cordalis, aber Lukas Cordalis sieht auch irgendwie alt hat seit 10 Jahren nicht oder so, deswegen ist schon okay. Ja.
Oh,
ja.
Bei Lukas Cordalis fällt mir ein, wir müssen, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch mal in diesem Podcast das Heidi-Fest erwähnen.
Oh, ja, klar.
Aber gleich, kommen wir gleich dazu. Habe ich nur gerade. Carina to you kann ich tatsächlich gar nichts dazu sagen. Also,
ich auch nicht. Aber Jani kannte die, weil sie ist ja eine TikTok-Queen. Und ich glaube, Janske kannte die auch.
Ja, das bin ich auch, aber
ich kannte die nicht.
Immer wenn ich mit Jana gesprochen habe in den vergangenen Jahren über so TikTok-Leute, dann hat sie die immer nicht gekannt und hat dann immer gesagt, sie kennt die deutschen TikToker nicht so.
Nee, aber die kannte die. Die hat irgendwie so ein bekanntes Meme oder so, aber also so ein Sound, den alle benutzt haben, aber ich habe damit auch nichts zu tun gehabt bis jetzt.
Aber nicht die Treppen sind nicht genormt, oder? Nicht die.
Nee, das ist nicht von ihr.
Okay. Ja, und die letzten beiden, die kennen wir halt sehr gut, Christina und Laura. Also, ja, Christina ja spannend, ne? Die war ja, oder hat erst kürzlich ihr Kind bekommen, oder?
Genau, ja. Ja, sie ist jetzt Mutter. Ja.
Also ich glaube auch, dass diese ganzen Trailer-Drehs noch so waren, dass sie da schwanger war. Also zumindest sieht es so aus, wie die gedreht sind, dass man da nicht so ihren Bauch gefilmt hat.
Ja, ich weiß es nicht, weil sie war ja letztes Jahr auf den Reality-Show-Awards, hat sie einen Award verliehen und da hat sie, glaube ich, verkündet, dass sie schwanger ist. Das heißt, sie müsste ja ihr Kind jetzt schon auf so, also ist noch nicht so lange her, glaube ich, würde ich mal
schätzen. Nee, anscheinend sehr kürzlich.
Was auch krass ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Weil sie ist ja auch ausgewandert. Sie ist ja auch ausgewandert nach Griechenland und hat sich ja so, wie ich das Gefühl hatte, so ein bisschen entzogen von dieser ganzen Bubble. Gut, sie war ja doch bei Dr. Rick und Dr. Nick noch, aber so an sich, so von dieser typischen Reality-TV-Bubble, ist sie ja schon so ein bisschen sich entfernt. Deswegen vielleicht ist sie jetzt auch komplett neu, so mit dem Kind und so, dass sie da irgendwie so nicht mehr so aggressive ist wie sonst eigentlich immer.
Ja, das dachte man letztes Jahr auch von Elena. Ne?
Ja,
also
stimmt,
da war es ja auch so eine neue New Era of Elena. Aber ich bin jetzt auch nicht ultra hyped. also wenn es denn eine neue Persona ist, dann okay, dann vielleicht, ne? Man weiß ja auch manchmal, sie hat ja manchmal gut angefangen in manchen Formaten, ne? Dann war sie am Anfang so, auch zum Beispiel bei The 50 oder so, ne? Da finde ich, hat sie schon mal so ein bisschen eine andere Seite auch gezeigt, aber dann halt sehr schnell auch wieder fallen lassen, diese neue Seite. Und dann, ist sie dann wieder die alte geworden. Ja, und Laura Blond, gerade extrem hoher Marktwert, überall dabei, muss man sagen. Und ja, sie muss halt aufpassen, dass sie nicht, und das ist ja auch, wenn man Promi Big Brother und die Gerüchte anschaut, dass sie nicht zu sehr so ein Kim Virginia Verschlag, Ersatz wird, sozusagen. Und das hoffe ich mal nicht, dass sie in diese Richtung weitergeht.
Ja, also ich freue mich halt, sie im 24-Stunden-Stream zu erleben, weil ich glaube, die wird halt super viel lästern und, glaube ich, auch viel so rausplappern von so Gerüchten und wer mit wem was hat und so. Also ich glaube, da wird sie auf jeden Fall ordentlich Gas geben. Deswegen, und sie hat ja auch sehr oft recht, deswegen finde ich das dann ganz spannend, dass man so ein paar Insights vielleicht dann auch bekommt, so von manchen Sachen. Aber so an sich, sie, glaube ich, wird da wieder ihre typische Rolle spielen, wie sie die immer spielt. Deswegen bin ich halt gespannt, auch wie man sie so sieht, über den ganzen Tag verteilt, weil sie kann ja diese Rolle nicht den ganzen Tag so auf sich aufsetzen. So.
Ja, vielleicht so eine Art Sarah Novak. Wie damals mit Desiree im Keller.
Ah, ja, good old times, ach.
Ja. Menowin TV. Herzlich willkommen zu Menowin TV. Oder Keller TV mit Menowin. Ja, gehen wir rüber zu einem Dschungelcamp, zu einem Dschungelcamp-Gerücht, muss man sagen. Das ist, also zumindest weiß ich nur von einem. Und das ist auch eins, mit dem ich jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen kann, weil ich ihn tatsächlich einfach nicht wirklich kenne. Also ich weiß, dass er da mitspielt und habe das Gesicht schon mal gesehen. Aber Lennart Borchert, der GZSZ-Star, soll im Dschungel dabei sein, laut Bild-Zeitung.
Also den kenne ich natürlich. Es wurde mal gecrushed, auch vor ein paar Jahren. Aber jetzt nicht mehr. Also das ist over. I'm over it. Und keine Ahnung, also ich glaube, das wird die Felix-Wanderwenter-Nummer, glaube ich. Also das wird... Also da kann man, glaube ich, nichts erwarten. Ich glaube nicht, dass der krass anhängt. Ich glaube nicht, dass er da irgendwelche Allüren da irgendwie wie Felix von Jescharow auspackt plötzlich. Ja, ich glaube nicht, dass er so einer ist. Und vor allem, seine Freundin ist jetzt auch schwanger. Und dann wird er wahrscheinlich die Daddy-Nummer wieder spielen. So wie auch Felix Wanderwender damals auch. Also ich glaube, es wird richtig boring. Und ich finde es irgendwie blöd, weil es gibt so viele coole Leute bei GZSZ, gerade auch die Frauen, aber die gehen nicht ins Dschungelcamp. Das regt mich so auf. Das fuckt mich so ab, weil ich würde so viele Schauspielerinnen gerne mal drin sehen, aber die haben einfach keinen Bock. Das machen halt immer nur die Männer und die machen halt die Jörn Schlundfück-Nummer eigentlich. Außer halt Felix von Jaschow, der ein bisschen ausgetickt ist, aber so an sich ist es immer wieder die Jörn Schlundfück-Nummer.
Ja, ich meine, Timo Oelker war doch letztes oder dieses Jahr, oder? War das nicht dieses Jahr?
Ja, stimmt. Ja.
Ja. War jetzt auch nicht so schlecht.
Ja.
Also, hat schon auch
Der Lenny, der hat es, glaube ich, schon gesehen, dass die nicht so gut ankamen und dass die da, der wird sich, glaube ich, nochmal zurücknehmen. Ich glaube, der muss auch so ein bisschen Ruf wieder zurückbringen bei GZSZ, bei den Leuten, glaube ich.
Ja, aber das denkt man ja eigentlich immer, ne? Also, das denkt man doch eigentlich immer, dass die dann quasi auch mit ihrem Schauspieler-Dasein und so, dass die dann eigentlich so versuchen, drüber zu schweben und da gar nicht so richtig mit den Realities mitzumachen.
Bei dem nicht so. Irgendwie, weil der ja auch noch ein bisschen jünger ist als die anderen. Ich glaube, der ist Mitte 20, so in die Richtung. Und auch, also der ist jetzt auch nicht seit 15 Jahren irgendwie schon dabei. Gut, ich glaube, Timo Oelker war jetzt auch noch nicht so krass lang, aber schon, glaube ich, fast 10 Jahre. Und der ist ja auch, also der spielt ja auch einen schwulen Charakter in GZSZ und ist ja auch offen Ally und so. Und ich glaube nicht, dass der so extrem anecken wird. Das kann ich mir bei dem nicht vorstellen. Also der ist einfach, glaube ich, ein super zurückhaltender Typ. Aber kann mich auch überraschen, weil ich habe jetzt auch nicht gedacht bei Timo oder bei Felix, dass die so abgegangen sind. Aber ich kann mir bei dem das halt nicht vorstellen.
Ja, wir werden sehen. Erstmal, ob es stimmt, weil ich glaube, die Bildüberschrift war auch sowas, die Macher wollen ihn im Dschungelcamp sehen. So nach dem Motto, also es war noch nicht so ganz
auch sicher. Also Jani und ich, wir haben schon seit Jahren gesagt, der geht safe da rein. Das passt zu dem, dass der da auch reingeht. Ja. Es sind noch nicht mal so viele übrig, ne? Bei GZSZ, vom aktuellen Cast.
Also von, ja, ich meine, gerne werden wir da wahrscheinlich nicht mehr drin sehen.
Niemals, leider. Ist er jetzt auch wieder wach vom Koma, ne?
Endlich.
Ein paar Monate im Koma, jetzt ist er wieder wach. Ja, ja, ist ein bisschen schade. Ich würde halt gerne so Katrin würde ich sehr gerne sehen, ne? So war's. Das wäre richtig cool, aber...
Ich habe letztens irgendeine Red Carpet-Sache gesehen bei TikTok, wo Katrin da, also die Darstellerin, interviewt wurde, und dann war es irgendwie so, genau, es war irgendwie so ein RTL Plus-Event oder so, und dann war irgendwie eine Frage an mehrere auf diesem roten Teppich: Welches RTL Plus-Format wünscht ihr euch? Und da durfte jeder so einen Pitch machen, und sie hat sich gewünscht, ach, was mal ganz toll wäre, wäre so ein GZSZ-Ableger mit den ganzen Alten von damals, also dass wir die alle nochmal zurückholen, so, das hat sie gesagt. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass sie mit dieser früher war alles besser Mentalität eigentlich jemand ganz gut wäre dafür.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die ist auch so eine Durchzieherin. Also die wird halt nicht so rumheulen wie Felix von Jaschroff oder so. Weil ich glaube, die wird halt wirklich durchziehen bei den ganzen Prüfungen. So, das glaube ich halt auch. Aber wird uns leider verwehrt bleiben, ja. Oder von Unter uns kommt ja auch keiner. Das finde ich ja auch frech. So, bei Unter uns, da gibt es so viele Leute, die ich da gern sehen würde. Also eher als bei GZSZ. Weil das ist halt wieder so eine leichte
Nummer. Ja, ist dann Lucy Bliss. Ist der nicht jetzt bei Unter uns?
Ach so, ja, der ist bei Unter uns, ja. Mhm, der ist bei Unter uns, ja.
Ja.
Und hier Dings auch. Alessia Herren.
Und Tanja war doch, oder war die bei Alles, was zählt? Nee, auch
die war bei Alles, was zählt. Nee, die war bei Alles, was zählt, Tanja. Okay. Aber Larissa Marelt war bei Unter uns damals.
Ja, na klar.
Also wirklich, die holen sich Leute vom Dschungel, aber selber dürfen die keine reinschicken oder was. Finde ich ein bisschen frech.
Ja, das neue Promi-Dinner unter uns eigentlich, ne?
Ja, das stimmt.
Komm mal. Alle direkt aus dem Dschungel hin.
Ja.
Okay, dann gehen wir weiter und zu unserem Hauptthema der Folge, und zwar zu Werwölfe, das Spiel von List und Täuschung. Zu sehen in der ARD Mediathek, produziert von BR, WDR und HR, glaube ich. Und ja, ich weiß schon sehr lange, dass es passiert. Dann kam die Ankündigung, dass es passiert. Dann habe ich mich noch mal mehr gefreut. Dann
hast du dich beworben?
Ja. Habe ich mich genau beworben, auch damals, als die Ausschreibung draußen war. Ich habe schon ein bisschen vorab was sehen können und kannte so Teile des Casts schon ein bisschen vorab, und ja, habe aber mit der Erschaffung nichts zu tun, also bin überhaupt nicht beteiligt oder so, deswegen bin ich da überhaupt nicht voreingenommen oder sowas. Ich habe mir jetzt die ersten 4 Folgen angeschaut, Jule, du auch. Und vielleicht ganz kurz mal über den Cast gelesen, weil wir werden es jetzt nicht Minute für Minute hier besprechen alles, aber einmal kurz, so damit ihr einen Eindruck bekommt, wie hier gecastet wurde. Also wir haben zum Beispiel Dana, die Soldatin, wir haben Elisabeth, die Schachgroßmeisterin, denke ich immer, aber sie sagt immer, sie ist Schachgroßmeister. Ich weiß nicht, ob das nicht gegendert wird oder so. Ja. Dann haben wir Josie, Gamerin, Streamerin, Lesern, den wir ja schon von The Race kennen, Rapper, Content Creator, Luca, Extremsportler, Mario, Cybersecurity-Experte, Patrick, Mentalist, Rick, auch Content Creator, Ruth, Unternehmerin, Autorin, Speakerin, Sandra, professionelle Pokerspielerin, Sören, Psychologe, und Steven ist Schauspieler, Cindy noch Marketing-Expertin oder sowas, glaube ich, hat sie gemeint. Genau, das ist der Cast, und es ist ja auch schon in der Ankündigung drin gestanden, dass sie ja das ist ja eine Adaption eines französischen Formats und auch ja da dieses Set benutzen, was bedeutet, dass es tatsächlich wie das Werwölfe-Spiel quasi ist, ne? Man hat Lagerfeuer, aber man sitzt da quasi nicht nur die ganze Zeit rum, sondern jeder hat seine kleine Hütte, wo man dann auch drin übernachtet. Und was auch gleichzeitig so der O-Ton-Spot ist, wo man sich dann zurückziehen kann, wo man mit der Kamera sprechen kann und so. Es ist halt aufgebaut, wie eben Werwölfe ja auch quasi ist, dass es ein Dorf ist, ne? Dann gibt es eine Dorftafel, wo dann manchmal so Neuigkeiten draufstehen. Es gibt, kommen wir da gleich noch dazu, was es sonst noch für Spielregeln, Formatbestandteile gibt. Der Sprecher ist Michael Kessler, der ist jetzt nicht wahnsinnig im Vordergrund, ist auch wirklich nur mit der Stimme zu hören. Und ja, das ist Das sind die Werwölfe. So, ersten vier Folgen gesehen. Wir müssen verschiedene Fragen beantworten. Erstens die Frage, die vermutlich auch im Titel dieser Folge steht. Kann die ARD Reality? Müssen wir beantworten. Und wir müssen die Frage beantworten, ist Werwölfe, also wie schneidet es im Vergleich zu den Verrätern ab, würde ich sagen. Ja, Jule, wie gefällt's dir? Was ist dein erster Eindruck von den Werwölfen?
Ja, also ich fand's richtig gut. Also ich war erstmal so voll überrascht, dass es so viele Grafiken gab, weil das kennt man eigentlich nicht so oft, finde ich, im Reality-TV. Also das ist halt so, dass halt die Spielregeln auch so erklärt werden mit so kleinen, ja, Grafiken, also die so animiert worden sind, und die sehen auch aus wie aus dem Spiel. Also die ganzen Figuren und so, das finde ich sehr schön. Und ich mag auch ganz gerne, wie das so, also was für ein Verlauf die Staffel genommen hat, also wie das so aufgebaut ist. Weil ich dachte mir, es ist so wie bei Verräter, dass wir am Anfang ziehen die alle ihre Karte und dann erfahren wir halt direkt, wer die Wölfe sind. Aber so ist es halt gar nicht, weil nach und nach dann die einzelnen Rollen revealed werden und wir dann halt auch so miträtseln können. Und das war ich so gar nicht gewohnt. Und das ist irgendwie so voll die coole neue Art und Weise, um halt, ja, wie die Show aufgebaut worden ist. Das gefällt mir sehr. Und ich finde den Cast auch sehr, sehr gut. Es war mal was anderes, weil es endlich mal ein Format ist, wo man Leute nicht kennt und es so normale Leute sind einfach. Also nicht so, die haben auch schon spezielle Berufe, aber es sind auf jeden Fall Menschen, die jetzt nicht irgendwie so, also alle sind irgendwie studieren, keine Ahnung, BWL und wollen eigentlich alle Content Creator werden. Deswegen ist es sehr, sehr schön, auch verschiedene Altersgruppen zu sehen. Und ich finde das Set auch sehr, sehr toll. Also ich finde es richtig schön aufgemacht und es ist mal auf jeden Fall was anderes, so vom Stil her. Und sieht sehr hochwertig auf jeden Fall aus. Und man merkt, dass auf jeden Fall Budget hinter.
Geh ich mit. Und für mich ist wirklich das Entscheidende, wie das Storytelling funktioniert. Also das wusste ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur so ein paar Bilder so von Trailer und so von der französischen Version gesehen, wusste ungefähr, wie es aussieht, so was der Style ist, aber das Storytelling habe ich mir nicht genauer angeschaut von der französischen Version. Und ne, das ist ja so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal auch im Vergleich zu The Mole, was ja auch nochmal vergleichbar ist, von Die Verräter. Ne? Da hat man immer gesagt, geil, dass man jetzt mal quasi aus der Sicht der Verräter das Ganze auch sieht. Und The Mole ist ja aus Sicht des sozusagen der Gruppe. Ne? Man weiß überhaupt nicht, wer der Mole ist. Und jetzt kommen die Werwölfe. Und das ist eigentlich das Mittelding. Und das finde ich einen total schlauen Move eigentlich, dass man sagt, man hält manche Sachen zurück vorm Publikum, manche Sachen eben auch nicht. Und dadurch hat man halt, also spielt man irgendwie in beiden Teams mit, und das ist total spannend, finde ich, und total bestimmt auch nicht leicht zu machen, ehrlich gesagt. Wen man dann revealed, wie man dann auch Fragen stellt in den Sprechzimmermomenten und so. Also da ist schon sehr viel Gedanke reingeflossen, was wann revealed wird. Und als ich dann so die erste Folge geschaut habe, dachte ich so, ja, was, also ich habe immer noch keine Idee, was so richtig die Cliffhanger sein sollen bei Werwölfe irgendwie. Ja. Also was passiert überhaupt in den Folgen? Und es ist halt so, dass das Grundspiel Werwölfe, also das Brettspiel, Kartenspiel, Gesellschaftsspiel, dass das ja gar nicht so übertragbar ist in diese Show und dass man sich deswegen was einfallen lassen musste, sozusagen, wie man erstmal es schafft, dass dieses Spiel zu einer Show wird. Weil, ne, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, was das Spiel ja heißt, dann werden am Anfang Karten ausgeteilt mit allen möglichen Rollen, die man halt dabei haben will. Ne, da gibt's ja dann die Seherin, die Hexe und das kleine Mädchen und was weiß ich. Und hier ist es halt so, dass diese Extra-Rollen etwas sind, was erstmal erspielt werden muss. So nach dem Motto, es sind ja Vorteile für die Dorfbewohner. Total schlau, ne? Weil man hat die große Kritik an Die Verräter ist ja, dass man diese Games hat, in denen es nicht wirklich um irgendwas geht. Ne? Also klar geht es da so um Schutz und so, bla bla bla, aber Ja, aber das aber ist ja auch irgendwie nicht boring. Das Haupt, so.
Und das ist auch nicht das Hauptziel von dem Spiel, weil dieser Schutz, der ist dann, liegt dann immer random irgendwo rum und dann findet Jimmy Blue ihn einfach in der Vogelscheuche oder so. Das ist ja nochmal was anderes, finde ich.
Genau. Und bei The Mole hat man es ja, dass der Mole unterschwellig, aber man weiß es ja nicht, wer es ist, versucht, das Spiel zu sabotieren, um für sich mehr Geld rauszuschlagen. So. Genau, und hier ist es eben auch so. Ja. Hier ist es auch so, dass, aber das ist nochmal schlauer, finde ich, weil der Mole, die Werwölfe hier quasi die Spiele manipulieren können, sodass eventuell die sich keine extra Rollen erspielen. Und die extra Rollen sind die immer Vorteile für die Gruppe eigentlich. Weil dann zum Beispiel jetzt hier das kleine Mädchen wird das Spiel, das kleine Mädchen kann in der Nacht, wo die Werwölfe sich versammeln, durch einen kleinen Schlitz in der Tür schauen und kann dann quasi erkennen, ist die Person groß, ist die Person klein und so weiter. Außerdem so Rollen wie jetzt die Seherin, darum ging es jetzt. Also ich finde es total schlau eigentlich so, dass es halt in den Spielen um was geht. Es macht da dann immer wieder die Frage auf, lügen die gerade, lügt irgendjemand in diesen Spielen, passiert da schon Manipulation letztendlich. Ja, ich war gar nicht so sicher eben, wie das so ist, wie diese Folgen aufgebaut werden, aber find's jetzt total gut gelungen eigentlich. Und der, also nur mal, damit wir euch auch so ein bisschen, falls ihr es noch nicht geguckt habt, sagen, worauf man sich einstellen kann. Am Ende von Folge 1 erfährt man den ersten Werwolf sozusagen. Also da wird dann revealed, eine von denen ist ein Werwolf und
fand ich auch geil, das Reveal, weil die da alle so saßen in ihren Hütten und dann so, ich bin Dorfbewohnerin, alle so, okay, und dann so, ich bin Werwolf. Und ich war so, oh. Und ich war so, jetzt geht's richtig los. Jetzt habe ich richtig Bock drauf.
Ja, und wie gesagt, solche Momente gab es immer wieder, die haben echt das durch gutes Storytelling, durch gutes Zurückhalten von Informationen und dann Releasen von Informationen quasi geschafft, echt gute Cliffhanger zu bauen und auch so What-the-fuck-Momente, obwohl noch gar nicht so richtig was passiert. Nee. Also wie gesagt, eigentlich ist das, was jetzt in den ersten drei Folgen passiert, eigentlich das, was im Spiel, im Gesellschaftsspiel schon von Beginn an irgendwie klar ist. Also das Austeilen der Karten wird hier zu drei Folgen eigentlich spannende Unterhaltung, also schon nicht schlecht.
Ich finde es auch geil, dieser Moment, wo die in der ersten Folge, die hatten ja ihre Boxen gehabt und dann gibt's da diese, ich weiß nicht, diesen Sockel und dann müssen sie dann ihre Box, wo der Rollname drin ist, dann auf diesen Sockel drauf tun und dann so dann drehen. Und das finde ich irgendwie so ein schönes Element. Und das ist nicht einfach so, dass man wie beim Spiel so die Karte hochnimmt, sondern das war dann so, richtig wurde das zelebriert und dann mussten die dann auch wieder zurückgehen und das war auch total cool, weil dann alle so drauf geachtet, wie bei The Power, wenn die dann alle in diesen Raum gehen und dann diese Karten ziehen. Und da war das ja auch so, dass die dann immer zurückgekommen sind und man überlegt hat, okay, wie ist jetzt die Reaktion von der Person? Ist sie erleichtert? Ist sie nervös und so? Und da haben ja alle Leute dann auch so immer was reininterpretiert. Das finde ich ganz cool gemacht.
Ja, also jeder muss den Satz sagen, ne, vor der Gruppe, ich bin ein Dorfbewohner und sich dann hinsetzen. Und dann kann man eben aus dem schon quasi erahnen, was da, ob das jetzt gelogen ist oder nicht. Ja. Weil das ist natürlich auch so, dass man irgendwie es schaffen muss, dass die eine Chance haben. Weil, was natürlich auch der Unterschied ist zu einem normalen Werwolf-Spiel, da kennt man sich ja, ne? Man ist ja irgendwie befreundet oder kann die Leute so ein bisschen einschätzen. Und hier kennen die sich eben nicht so und brauchen dann so ein bisschen, glaube ich, mehr als einfach nur, man bekommt Karten ausgeteilt und kann sozusagen einfach das Maul halten, sondern man muss sich schon irgendwie exposen. So, man muss diesen Satz mal sagen, man muss da kurz mal vor die Gruppe treten und so. Wo ich kritisch war und ich glaube noch so ein bisschen bin, ist das Casting so, man muss echt sagen, es ist vom Niveau, was hier quasi in Sachen Manipulation und sowas passiert und auch welche Art von Diskussionen geführt werden, schon, also wenn Werwölfe Schach ist, dann ist die Verräter irgendwie Krokodok oder sowas. Also es ist schon vom Schwierigkeitsgrad und vom Niveau schon wesentlich komplexer und irgendwie deswegen auch, also für mich auch wesentlich cooler, so weil da einfach alle relativ gut sind im Spiel.
Ja, ich fand immer den Mentalisten, den finde ich sehr lustig, weil er da wirklich mit jedem da so ins Verhör geht. Also ich habe da irgendwie so, musste ich denken an, keine Ahnung, an diese Knives-Out-Filme, wo Daniel Craig dann immer rangeholt wird und muss dann irgendwie einen Fall lösen und dann, wo er sich dann jeden dann einzeln ins Kreuzverhör holt und so sitzt dann der Mentalist dann immer da und führt dann seine Interviews und seine manipulierten Fragen und das finde ich sehr cool, weil sowas gibt es ja nicht in Verräter. Also da gibt es ja nicht diese, wo dann jemand wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt jeden unter die Lupe, dich nehmen wir jetzt einen richtig aus. Das ist ja da gar nicht so. Und das fand ich total lustig, irgendwie, dass er die ganze Zeit da rumgegangen ist und immer mit den Leuten gequatscht hat alleine.
Ja, also ich fand es erst schade, dass es sozusagen, es war anscheinend ja Pflicht, dass jeder sich mit seinem Beruf vorstellen
ja,
muss.
Ja,
weil
ja,
das habe ich ja im Vorfeld auch gesagt.
Ja, weil
dass ich es eigentlich cooler gefunden hätte, dass man, ja. dass es halt kein Pflichtding ist. So, also dass man das einfach machen kann, aber nicht machen muss.
Ja, genau wie bei The Traders, ne?
Ja, genau. Weil, ne, das ist ja für ihn echt, und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen sein Verhalten in den ersten Folgen.
Ja.
Schon schwierig, ne, dass er sagen muss, er ist Mentalist. Ne? Das war auch ja. die erste Reaktion von den Leuten dann so, okay, du bist Mentalist, wir müssen aufpassen, sozusagen.
Ja.
Aber, also ich habe es dann irgendwann akzeptiert und ich glaube, es liegt halt auch daran, dass man denen irgendwie was geben muss, an dem sie sich halt in, also orientieren können. So, also ja. weil sie kennen einander ja nicht. Und wie gesagt, dieses Element, dass man normalerweise Freunde hat, die da irgendwie in der Gruppe zusammensitzen und sich ein bisschen einschätzen können, das muss man ein bisschen, glaube ich, adaptieren. Und hier haben sie sich entschieden, dass sie halt sagen, okay, wir geben den Beruf als erstes Indiz für irgendwas.
Ja.
Aber man muss dann schon eben schlau spielen von allen Seiten. Also die Werwölfe müssen den richtigen rauswählen, aber auch die Leute müssen sich vielleicht ein bisschen zurückhalten, sich vielleicht ein bisschen dümmer stellen oder so, als sie vielleicht eigentlich sind, um sich halt nicht alleine durch den Beruf verdächtig zu machen. So, ja. Und das, glaube ich, versucht der Mentalist auch die ganze Zeit, dass er halt möglichst vermeidet, überhaupt irgendwas zu sagen.
Ja, er sagt ja nichts und er bleibt extrem oberflächlich auch. Also ist dann auch immer ja. so und will auch sich gar nicht in die Karten gucken lassen. Ich weiß gar nicht, mit wem das war. Ob es mit Lesern war oder keine Ahnung
Lesern,
was. Aber ja. ja, ne? Und dieses Gespräch war auch so witzig, weil er wirklich gar keinen Namen rausrücken wollte. Ich weiß auch nicht, wen er dann bei der Abstimmung dann gewählt hat. Das weiß ich auch nicht. Das finde ich auch so noch ein Kritikpunkt, weil ich mir nicht merken konnte, weil das dieses typische Ding ist bei der Abstimmung, wo das Dorf ja abstimmen darf, wer jetzt gehängt wird. Ist es ja auch so wie beim normalen Werwolfspiel, dass man 1, 2, 3 und dann auf die Person deutet. Und das fand ich so ein bisschen unübersichtlich, weil ich bei keiner Person mal wusste, wer den jetzt gewählt hat. So als Zuschauerperspektive.
Ja.
Und das ist mir dann ein bisschen schwer gefallen. Weil ich dann voll schwer dann einschätzen kann, so, wer hat jetzt wen gewählt und so, ja.
Also ich sage ja auch immer, das sind die besten Hinweise, ne? Wer wählt wen, ist
ja,
eigentlich der beste
genau.
Hinweis, den man haben
ja.
kann.
Ja.
Und ich glaube, dass es jetzt daran liegt, dass wir einfach noch nicht so eine volle Runde so richtig dann gesehen haben oder was das jetzt quasi auslöst, diese erste
ja.
Wahl. Weil ich glaube, dass sie das mit Absicht so unübersichtlich machen, damit man die Diskussion darüber länger ziehen kann.
Ja.
Also dass sozusagen Michael Kessler nicht schon komplett alles ausanalysiert, wer jetzt wen gewählt hat, sondern es wurde sehr schnell, ich habe auch zurückgespult extra, damit ich es mir nochmal anhöre, wer hat jetzt wen gewählt.
Mhm.
Aber ich glaube, ich hoffe, dass es einfach dann eine größere Diskussion ist, dass die dann einfach analysieren, hey, der hat den gewählt, die sind automatisch dadurch ein bisschen sass. Also ich glaube, die Show jetzt.
Sie haben ja alle ihre Notizbücher. Ja, genau. Und es werden die sich ja auch alles merken und so und werden dann ihre Schlüsse daraus ziehen. Deswegen wird es schon passen. Aber ich fand es halt als Zuschauer so ein bisschen unübersichtlich, weil ich weiß selber nicht, wer die Werwölfe sind. Das heißt, ich habe dann auch nicht diesen Fokus, wen haben jetzt die Namen im Kopf von den Werwölfen, okay, die haben den gewählt. Das heißt, es ist für mich als Zuschauer eh super unübersichtlich. Und dann dazu, dass halt dann nicht das nochmal irgendwie aufgeschrieben wird oder nochmal digital mir gezeigt wird. Aber ja, das war jetzt auch das Finale ja, oder von der letzten Folge, deswegen wird der Nachgang ja nochmal sein. Deswegen ist schon okay. Und was ich auch spannend finde und auch gut finde, ist, dass die das nicht machen mit dem wie normalen Werwölfe, dass man halt in der Nacht halt jemand umgebracht wird und am nächsten Morgen ist dann die Abstimmung, sondern das ist dann immer im Wechsel. Also einmal ist in der Nacht wird jemand umgebracht und dann nächsten Abend ist dann die Abstimmung. Und so, dass es dann immer wieder im Wechsel ist, weil ich habe mich auch gefragt, wenn es dann immer so schnell hintereinander geht, dann sind ja super schnell Leute tot. Also dann könnte es ja auch nur so 3 Folgen gehen oder so.
Nee, also ich finde wirklich diese Übertragung von der Spielmechanik aus dem Spiel zu jetzt in die Show ist echt, da ist richtig viel Gedanke reingeflossen und ja, größtenteils hat man wirklich die perfekte Antwort dafür gefunden, finde ich. Also das wirkt schon sehr, sehr ausgeklügelt und so, als hätte die Redaktion immer alle Trümpfe in der Hand sozusagen, dass sie es immer so machen können, damit es halt möglichst unterhaltsam ist und dass man nie sozusagen irgendwie so Knecht des eigenen Spiels wird. Ja. So, dass man, ja, es muss halt jetzt leider so sein, weil das und das. Das hat man ja manchmal bei Die Verräter so schon das Gefühl, dass man, weil jetzt kommt eine Wahl und dann fliegt ja, es ist halt leider so, da fliegt halt dann immer so ein bisschen der Verdächtigste und Unterhaltsamste gerade raus. Und also so ein bisschen, dass man da nicht so flexibel ist. Und das hat halt Verräter sehr, deswegen wahrscheinlich auch super viel redaktionelle Arbeit und Diskussion darüber, was man wann verrät, aber es lohnt sich halt total, weil jetzt bin ich total invested in der einen Werwölfin, die ich halt kenne, ne, dass ich halt mit der so ein bisschen mitfiebere, plus, dass ich halt trotzdem aber wissen will, wer sind die anderen Werwölfe, also auch mit den Dorfbewohnern so mitfiebere, auch natürlich die Tatsache, man hat die POV von dem kleinen Mädchen zum Beispiel, so, man hat die POV von der Seherin, also es ist halt richtig spannend, man ist bei jeder Rolle irgendwie mit dabei und kann sich da reinversetzen, weil es auch, und das hast du ja schon gesagt, extrem gut gedreht ist. Also es ist wirklich, also es sieht halt beautiful aus, ne?
Ja. Ja, also es ist einfach, also toll. Also, aber was mir auch eingefallen ist, nochmal kurz zu den Rollen, weil man sieht ja ganz am Anfang, bevor das erste Spiel gespielt wird, welche Rollen noch übrig sind. Also man sieht ja kurz angeblendet die Karten und ich habe mir das angeschaut und ich finde irgendwie die Karten, also ich bin ja Masterin dieses Spiels, ne? Also ich habe auch mit allen Add-ons gespielt, mit allen Double Identity, wirklich, ich weiß alles. Und ich habe auch sehr vielen Leuten schon das Spiel erklärt oder die Karten erklärt und ich muss sagen, die Karten, die da gewählt worden sind, I'm not a fan, weil, also einmal ist halt Seherin, hatten wir ja schon. Dann die Hexe, Classic, freue ich mich sehr. Und die zwei anderen Karten finde ich ein bisschen random, weil die eine ist der Hahn und ich kannte die nicht. Ich kannte diese Karte nicht. Das hat mich total verwirrt, aber okay. Und das ist irgendwie so, wenn der gewählt wird, dann kann die Person irgendwie krähen und kann dann die Nacht früher beenden, bevor die Werbe für ihr Opfer gewählt haben, im Idealfall. Und das checke ich halt nicht, weil dann kriegst du doch einfach sofort, bevor die Nacht dann angebrochen ist. Also bin ich mal gespannt, wie das gemacht wird. Und das zweite ist der Fuchs. Und so wie wir den Fuchs gespielt haben, ich weiß nicht, ob es noch immer irgendwie anders ist, es ist so, dass der Fuchs einmal irgendwie in der Nacht auch aufwacht und dann auf eine Person deutet und dann wird dem Fuchs gesagt, ob die Person links oder rechts von der Person ein Werwolf ist oder nicht. So, oder dass eine von den beiden Personen rechts oder links Werwolf ist oder nicht. Genau so, das finde ich noch ganz cool. Aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel, weil es gibt ja auch so Karten, wo man nochmal später zum Werwolf wird und so, dass man das wie beim Verräter hat, dass dann nochmal eine Person dazukommt, aber man weiß nicht, ob eine Person zugekommen ist oder nicht. Das finde ich immer ganz cool noch. Aber es hat mich gewundert, dass diese beiden Karten da gewählt worden sind, weil mir werden da irgendwie andere eingefallen, die ein bisschen cooler werden. Aber vielleicht wollten die nicht so viel Mess in das Spiel mit reinbringen, jetzt auch gerade für die erste Staffel, denke ich.
Total verstehe ich. Ich habe jetzt total Vertrauen in die, dass die, welche Rollen auch immer, sozusagen dann auch möglichst gut für den Zuschauer, die Zuschauerin umsetzen und die dann irgendwie zeigen können. Also bin auch gespannt auf den Hahn, wie du den erklärt hast, wie das dann aussieht. Aber ich finde ja auch, dass das diese Rollen, dass das der große Vorteil gegenüber The Mole und gegenüber Verräter ist. Ne? Es macht das Spiel einfach wesentlich abwechslungsreicher.
The Power, da gibt's Hinweise. Just saying, die man interpretieren kann.
Ja. Ja, voll. Ja, The Power, genau. Also, wie gesagt, ich bin ja immer Fan, wenn man Shows hat, wo wirklich die Trümpfe in der Hand der Redaktion liegen. Also, wo man dann einfach es flexibel anpassen kann an das, was im Haushalt passiert und dass nicht man einfach sagt, okay, das sind halt unsere Regeln und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als hier gar nicht mehr eingreifen zu können. Das ist immer mein Vorwurf gegenüber Promi Big Brother. Ihr habt das flexibelste Format Deutschlands. Ihr könntet jederzeit neue Regeln einführen und das und das und hier gibt's eine extra Challenge und hier gibt's eine extra Geheimaufgabe und so. Und dann kommt gar nichts 3 Wochen lang. Also, Und das ist halt der große Vorteil von Werwölfe. Das ist eh im Format schon inbegriffen, dass es diese verschiedenen Rollen gibt. Man kann, jedes Spiel ist komplett anders, je nachdem, welche Rollen ich dazu lasse und so weiter. Und deswegen auch jetzt im Hinblick auf hoffentlich weitere Staffeln davon, das kann eine ganz andere Staffel werden mit ganz anderen Rollen, ne? Das ist genau, halt. Und das ist halt der große Vorteil davon, ja.
Ja, sie haben jetzt zum Beispiel das Blinzelmädchen direkt mit reingebracht. Also die Person hat einfach direkt diese Karte gezogen und war von Anfang an schon das. Aber die könnte man theoretisch auch später erst reinholen oder so. Also da gibt es ja super verschiedene Variationen, die man auch machen kann, finde ich. Und es gibt halt so, es gibt ja wirklich 100 Rollen da. Also du kannst ja wirklich alles machen. Oder auch dann noch mit so einem anderen Team oder so. Also dass dann jemand, es gibt ja auch mal, einer meiner Lieblingsrollen war immer der Tatterkreis oder so, der dann immer wollte, dass eine Hälfte da irgendwie tot ist. Und dann hat er alleine gewonnen für sich, so. Das war auch immer gut, finde ich. Also, da kann
ja,
man
ich mag ja immer bei, also bei Among Us auch, gab es ja den, also den gibt es ja auch den Dorftrottel oder den Jester oder so, ne? Derjenige, der quasi ein eigenes Spiel spielt und selber rausgewählt werden will. Ja. Das finde ich halt immer geil.
Ja, das ist echt gut, ja.
Oder auch Amor, ne? Mit den zwei Verliebten und so, dass die dann nochmal so eine Extra-Gruppe sind.
Ja, das ist auch gut. Also, deswegen, das bietet sich doch an. Jetzt, wir sind ja so viele, wir müssten eigentlich auch mal Werwölfe spielen zusammen mit dem FA-Cast.
Ja.
Wäre ich dafür.
Das ist ja vielleicht sogar eine Idee für Folge 300, ne? Vielleicht habe ich die ja sogar schon gehabt.
Oh.
Mal schauen.
Sehr gespannt.
Okay. Kurz nochmal zu den Fragen zurück. Kann die ARD Reality? Und wie schneidet es ab im Vergleich zu den Verrätern?
Ja, also ich kann auf jeden Fall Reality. Ich musste jetzt gerade wieder denken an City of Love, die eine Folge, die ich geguckt habe.
Ja.
Sorry. Da hätte ich, glaube ich, die Frage anders beantwortet. Aber jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Und es hat nochmal, auf jeden Fall nochmal, also was das halt ausmacht, ist auf jeden Fall nochmal einen eigenen Style, einen eigenen Look. Auch vom Casting her, die Leute da, dass auch mal unbekannte Normalos sind, was man super selten noch im Reality-TV sehen, es hebt sich extrem ab, finde ich, von den ganzen anderen RTL-Formaten. Und Verräter, also ich muss sagen, Verräter hat sich ja schon so in der letzten Staffel ein bisschen abgenutzt. Deswegen weiß ich nicht, also die bräuchten auf jeden Fall auch nochmal so frischen Wind bei der neuen Staffel, denke ich, damit das halt nicht zu repetitiv wird. Es muss auch mal das Dorf gewinnen, also die normalen Leute. Das müssen auch eigentlich mal gewinnen. Und ja, aber so an sich finde ich es auch jetzt gerade im Hinblick davon, dass es so verschiedene Rollen gibt und so und auch der Look mir auch besser gefällt als Verräter, finde ich es auch besser als Verräter bis jetzt, glaube ich. Aber ich habe ja die ganze Staffel noch nicht gesehen, aber so an sich, glaube ich, finde ich es sogar noch besser.
Also zuerst zu der Verräterfrage, wir haben es eh schon jetzt immer wieder angekratzt, aber ich finde halt, mittlerweile glaube ich, das große Manko ist, dass die Verräter auf so einem großen Sender stattfindet wie RTL. Weil damit geht halt einher, dass die eine gewisse, also die buttern da relativ viel Geld rein und wollen dann eben aber auch einen Ertrag davon haben, einen sehr großen. Ja. So. Und dadurch kam die Entscheidung, dass wir Promis nehmen. Dadurch kam die Entscheidung, dass wir den Schwierigkeitsgrad so gering halten oder das Niveau so gering halten, weil du natürlich, ne, für dieselben Leute, das sollen dieselben Leute schauen, die halt Let's Dance gucken, die halt Mario Barth denkt auf gucken und so weiter. Das ist halt das Publikum davon, das ist halt das RTL-Publikum.
Das ist
überhaupt nicht abschätzig gemeint, weil ich meine, wir schauen genügend Sendungen, die für dieses Publikum gemacht sind. Wir sind ja auch Teil dieses Publikums. Ne? Wir schauen auch genügend RTL-Sachen. Mhm. Aber für das Spiel, wo es halt wirklich eigentlich darum geht, dass es um schon komplexe Schachzüge und so weiter gehen sollte, das ist ja der Reiz des Spiels, da finde ich, ist diese Zielgruppe nicht unbedingt die geeignetste dafür. Plus dieses Ding mit den Promis, das macht dir einfach, es kann sich immer eine coole Staffel entwickeln, hat sich ja auch schon, ne? Das ist ja, wir sind ja Fans von dem Format, aber die ersten zwei Folgen sind meistens total davon geprägt, wir kennen uns daher, der ist so, der ist Schauspieler, der ist Mentalist, die sind alle, ne, das ist dann immer so, es geht einfach nur darum, welche Promis mag ich, welche Promis schätze ich wie ein. Und wenn das eine Normalo-Staffel wäre, dann wäre das ein ganz anderes Ding, gleich mal. Mhm. Aber ich schätze es als unrealistisch ein, weil die Verräter jetzt noch nie das Format war, was vor allem linear so wahnsinnig gut funktioniert hat, was eine Anzeige dafür ist, dass die Leute das nicht als etwas einschätzen, was jetzt von den Spielregeln her total spannend für die RTL-ZuschauerInnen ist, sondern halt vor allem über diese Promi-Ebene funktioniert.
Vor allem, weil die zweite Staffel ja auch gar nicht im linearen Fernsehen lief, meine ich. Ich meine, die Halloween-Staffel lief gar nicht im TV.
Ja, weil sie, glaube ich, irgendwann gemerkt haben, dass es eben nicht unbedingt so gute Quoten einfahren wird. So.
Ja. Und wenn ich jetzt auch lese, dass Kathi Hummels bei der vierten Staffel mitspielen soll, angeblich, keine Ahnung, dann denke ich mir auch so, also das ist schon ein bisschen traurig, also dass die dann nur so auf den Entertainment-Faktor...
Vom Niveau her in Staffel 3 jetzt finde ich wirklich extrem low. Also da waren wirklich so dumme Entscheidungen dabei, also so vermeidbare Sachen, und die Verräter haben es einfach so leicht. Ne? Das ist einfach wirklich so einfach, da zu gewinnen. Ja. Weil die sind so OP auch einfach, teilweise mit viel zu vielen Verrätern. Ne? Spiel doch mal mit 2 am Anfang und nicht mit 3 oder 4.
Ja. Und es kommt ja auch immer einer dazu. Ja. Also das ist ja, weil das war ja auch so in der zweiten, in der Halloween-Staffel, da ist ja Gerda direkt verbannt worden, und dann kam die nächste Folge direkt eine neue rein. Und das ist dann auch ein bisschen blöd. Ja, das ein bisschen, ist halt ein bisschen schade, aber ich will das Format auf jeden Fall nicht absprechen, weil ich glaube, ich hoffe, dass sie die Probleme auch sehen und dass sie sich vielleicht auch mal überlegen, so vielleicht mal was anderes daraus zu machen. Das ist halt irgendwie so traurig, weil man sieht halt so im Vergleich zwischen Werwölfe und Verräter jetzt noch ein bisschen mehr und merkt so, also ich habe dadurch realisiert, dass da bei Verräter auf jeden Fall viel mehr falsch läuft, wenn ich jetzt Werwölfe sehe.
Ja, man muss halt schauen, funktioniert das jetzt zahlenmäßig? Und das ist ja jetzt auch Teil der Antwort auf die zweite Frage. Kann ARD Reality? Mhm. Ich glaube, dass sie das können. Ich meine, das ist ja eine Auftragsproduktion. Das hat ITV gemacht. Das sind die ProduzentInnen vom Dschungelcamp und so weiter, von ITV, die große Produktionsfirma für Reality. Das sind absolute Experten, dass die das machen können. Da habe ich gar keine Zweifel daran. Und dass der BR und so das betreuen können, bisschen Zweifel, aber nicht die großen Zweifel. Also es hat ja jetzt sogar sehr gut funktioniert, aber die Frage, ob das jetzt zahlenmäßig funktioniert, sodass man sagt, das ist ein Erfolg und wir machen damit weiter, das ist die andere Frage, weil es erwartet niemand in der ARD-Mediathek. Ja. Es gibt schon einigermaßen gute Reality-Shows in der ARD-Mediathek, ne? Wenn du dir Down the Road anschaust, zum Beispiel mit Ross Anthony, mit den Menschen mit Trisomie 21, wenn du dir Stadtland Liebe auch anschaust, ne? Das sind na klar öffentlich-rechtlich geprägte Reality-Shows, aber die funktionieren zahlenmäßig jetzt nicht übermäßig gut, weil das einfach noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, dass die ARD das auch machen kann, macht auch schon so. Deswegen guckt da niemand mit dem, also niemand schaltet so ein und so und denkt so, wo suche ich nach Reality? Ich gehe in die ARD-Mediathek. So. Und das ist das Problem, und ich hoffe, dass es zahlenmäßig einfach funktioniert. Deswegen an alle, schaut euch das an. Ja. Damit ich auch in Zukunft vielleicht häufiger mit Reality in der ARD und beim BR zu tun habe. Und das ist jetzt der Zweifel, den ich habe. Also weil die haben sich jetzt dafür entschieden, ein sehr hohes Spielniveau zu nehmen, eher in Sachen wirklich List und Täuschung und da wirklich reinzugehen in dieses Ding. Aber vielleicht ist das auch zu Special Interest, ne, am Ende.
Ich weiß es, ich kann halt die Leute überhaupt nicht einschätzen, weil es geht ja schon, auch wenn man sich jetzt den Trend anguckt in Reality-TV, dass das schon ein bisschen weiter weggeht von so Dating-Formaten, sondern mehr so in Spielformate, Taktikformate. Der Trend geht ja da offensichtlich hin. Und ich glaube schon, dass es viele Leute, also so auf TikTok habe ich ja auch viel gesehen, die haben auch viele Reels und so veröffentlicht, viele TikToks veröffentlicht und Reels auf Instagram und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass da eine große Bubble da ist, die sich freut, weil einmal ist es halt dieses Spiel, was halt, man weiß sofort, worum es geht. Und ich glaube, viele Leute verbinden das halt extrem mit ihrer Jugend, Kindheit und haben das halt auch sehr oft gespielt. Ich glaube, das zieht auch sehr viele Leute an. Und ich glaube, auch so auf der Reality-TV-Bubble sehen sich auch viele Leute nach neuen Formaten und nach, dass es mehr um Takte geht und nicht mehr dieses ganze Dating und so und auch ein bisschen niveauvoller und nicht die typischen Trash-TV-Gesichter. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall erfolgreich sein kann. Und also wie ich so mitbekomme. Und das kommt ja auch sehr gut an. Also die Leute schreiben ja auch so ein Rätsel mit. Oh mein Gott, wer sind die Werwölfe? Und so. Also ich glaube schon, dass es gut laufen wird. Aber das wird jetzt nicht vergleichbar sein mit den RTL-Formaten, also mit Verräter oder Sommerhaus oder so. Überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass es mehr, also ich habe das Gefühl, dass schon so ein Buzz ist erzeugt worden.
Ja, ich hoffe es. Es ist, glaube ich, auch eine schlaue Entscheidung, das jetzt aufzusplitten auf mehrere Releases, und weil eben die Cliffhanger auch so gut funktionieren. Ja. Deswegen, ja, bin ich jetzt einfach mal sehr gespannt, wie das ankommt. Ich drücke wirklich die Daumen, dass es was wird. Und wir eine zweite Staffel auf jeden Fall bekommen. Ja. Weil da lässt sich noch so viel machen, ne, mit Cast, mit Rollen und so weiter. Da kannst du einfach so für Abwechslung sorgen, auch unter den Staffeln. Also ja, schauen wir mal. Ja, abschließend der Tipp. Wer ist gerade Werwolf noch? Also jetzt ein bisschen Spoiler, ne, für alle, die es noch nicht geguckt haben, aber...
Ja, ich finde das so schwer, weil ich habe das Gefühl, also es wird auch voll spannend, wenn man dann die revealed werden und wenn man dann noch ein paar Szenen sich nochmal anguckt, weil ich glaube, dass der Schnitt einen irgendwie dazu bringen soll, dass irgendwie Josie eventuell ein Verräter ist, weil die so oft irgendwie eingeblendet wird, also so kommt mir das irgendwie vor, aber irgendwie glaube ich, da wird uns auf eine falsche Fährte uns gelockt. Also ich glaube irgendwie nicht, dass sie es ist. Ich glaube, es ist wirklich jemand... Also Natalie meinte auch so vielleicht Linda, weil, oder ist es die, ne, diese Marketing-Expertin, weil die so extrem wenig gezeigt wird. Cindy, weil die sehr, sehr wenig gezeigt wird. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder halt der Sören, dieser Psychologe, den finde ich auch ein bisschen sus. Und auch finde ich noch Steven, wo ich auch mal denke, vielleicht ist es einfach dieses typische Schauspielerding, das den wir alle direkt wieder verdächtigen, wie bei allem. Oder ist einfach so. Ich kann mir auch bei dem gut vorstellen, dass er einfach so ein bisschen komisch ist. Ich weiß auch nicht. Genau, ich glaube, das sind so meine Main.
Also ich finde, den einzigen harten Beweis ist ja einfach, dass die Dana in der Werwolfs-Besprechung dann nach oben geguckt hat. Also für mich ist es eine größere Person einfach.
Ja, und stimmt.
Ja, für mich sah es ein bisschen auch nach einem Mann aus. Also
ja, habe ich auch gedacht, dass auch wie er gesprochen oder hat. Aber Lesan kann ich mir gar nicht vorstellen, weil er spielt so, also es wäre krass, wenn das wäre, weil er spielt so den Dorfbewohner. Also er ist wirklich so für mich ein richtig, also es wäre krass, wenn der das so spielen würde. Da wäre ich wirklich überrascht. Aber sonst, ich überlege gerade bei den Männern, also ich glaube irgendwie an Sören. Auch so, weil er sie auch so ein bisschen angeschwärzt auch so ein bisschen und so, du hast dich ja richtig verdächtig gemacht und so. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er das, glaube ich, gesagt hat. Weil der andere Typ,
Luca.
Luca, genau. Weil der, glaube ich, genau. Weil der ist ja auch so super close mit Sandra und die tauschen sich ja sehr viel aus und sie ist ja auch Dorfbewohner und das wissen wir ja auch. Deswegen glaube ich, dass er es irgendwie nicht ist. Das wäre auch krass, wenn er das wäre. Weil da.
Ja, aber ich glaube, das ist, also, ich schätze den schon als jemanden ein, der sehr schnell auch einen Fellow Werwolf und das Messer liefern könnte. Also, Luca.
Es kann auch so, aber der war halt auch so, hat sich auch so in den Vordergrund positiv gedrängt bei dem Spiel und hat irgendwie so dafür gesorgt, dass die da safe durchkommen. Deswegen, das wäre auch krass, wenn der ist. Also, würde ich aber auch nicht ausschließen. Ich glaube, die einzige Person, die ich so wirklich ausschließen würde, glaube ich, wäre Lesan. Ich kann mir bei Lesan das wirklich nicht vorstellen. Wahrscheinlich, weil man ihn auch kennt und so, aber ich ihn halt kannte vorher, aber irgendwie, das wäre zu krass. Also, das würde ich ihm auch, es tut mir auch so leid, nicht zutrauen, dass er so das spielen würde. Also, es wird mich sehr überraschen.
Ja, ich könnte mir es nur vorstellen, wenn er, also er weiß ja, er wüsste als Werwolf, dass unser Patrick kein Werwolf ist und dass man den halt ultra gut so framen kann, ne? Weil das ist ja eigentlich der einzige Move, den er bisher so richtig gebracht hat, dass er Patrick so geframed hat, als der ist sus und der sagt uns nichts. So.
Ja, genau.
Und deswegen würde ich es jetzt noch nicht ausschließen, das Lesern, weil ich finde, so ein bisschen von der Sprechweise kam der Werwolf, der da so, der quasi so gedämpft nur gezeigt wurde mit der Stimme, so ein bisschen an Lesern auch ran. Also,
das stimmt.
Aber naja. Gut, wir werden weiter über die Werwölfe diskutieren. wünschen viel Glück, hoffentlich. Und schaut es euch an. Meine Mutter hat auch schon gesagt, dass sie Werwolf jetzt schaut. Süß. Die hat mich gefragt, wie kommt man in die ARD-Mediathek? Einfach so aus dem Nichts. Ich habe mir nicht mal was gesagt.
Gut.
Du hast gerade City of Love angesprochen.
Ja.
Nur ganz kurz zwei Sätze dazu. City of Love ist eine Dating-Show in der ARD-Mediathek, die so vor 3-4 Wochen kam. Lola Weipert moderiert. Und das ist ein anderes Niveau als Werwolf. Man muss auch sagen, ich glaube, also wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ist das eine Eigenproduktion des SWR, City of Love, und eben Werwolf ist eine Auftragsproduktion von ITV. Ja. Und it shows, I guess. Also es ist, also es geht kurz gesagt darum, dass pro Folge jeweils zwei Paare oder zwei Single-Paare sozusagen ein Date haben, einen Date-Tag in einer Großstadt. Es gibt München, Frankfurt, Freiburg und
Stuttgart, oder?
Was gibt's noch? Stuttgart, genau. Ja. Und noch was?
Weiß ich nicht. Ich habe ja nur eine Folge geguckt, aber.
Ja, ich habe alle geschaut.
Das ist nicht so witzig.
Also ich hab alle geschaut. Und ja, es ist nicht wahnsinnig gut. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich habe alle geschaut aus so einem. Also es hat schon so ein bisschen Wohlfühl-Fernsehen-Charakter, finde ich zumindest. Also es ist so ein bisschen halt Fox 2016 so und das, ja, kann man mögen, aber es ist so, man versteht nicht, warum man das jetzt macht in 2025, warum Lola Weipert das macht, ehrlicherweise, warum Lola Weipert in dieser Sendung das macht, was sie da macht. Also es ist so ein bisschen die Frage, was da los ist, ehrlich gesagt.
Ja, also irgendwie alles hat mich daran verwirrt, weil es ja auch irgendwie so eine Reisesendung ist, habe ich das Gefühl. Also irgendwie ist es wie so ein Touri-Guide, weil ich habe ja die Frankfurter Folge geguckt, weil ich muss ja, ne, meine Town, muss ich ja mir mal angucken, weil ich dachte mir so, ja, vielleicht sogar wirklich aus dem Grund, ja, weil da auch gesagt worden ist, ja, vielleicht entdecken wir da so neue Ecken, so neue Geheimtipps oder so. Also da war ja gar nichts Geheimtipp. Also das ist ja wirklich so diese offensichtlichsten Touri-Spots hat man da gewählt. Und da habe ich mich auch gefragt, ich glaube, also in der Frankfurt-Folge waren, glaube ich, auch drei von den vieren kamen alle da aus der oder haben da gewohnt. Und dann denke ich mir auch so, wow, also da fährt man da mit der Rikscha da über den bei der Paulskirche vorbei und dann über die Zeil und so. Und dann denke ich mir so, ja, da läuft man eh wahrscheinlich jeden Tag als Frankfurter vorbei. Also das habe ich dann nicht genau verstanden. Und mein Highlight war auch wirklich, als sie dann in der Kleinmarkthalle waren und da diesen Banana-Matcha getrunken haben, weil ich da wirklich vor, keine Ahnung, einem halben Jahr mein TikTok voll damit war, dass alle Leute so, oh mein Gott, ihr müsst unbedingt diesen Banana-Matcha da probieren. Und dann haben die wirklich das auch getrunken. Und auch diese Challenges finde ich halt auch so geil. Also so, ja, wir suchen jetzt jeder für euch was aus und dann probieren wir mit geschlossenen Augen, was der andere für einen geholt hat. Oder mein Highlight als die anderen vom Römer, auch iconic, da haben meine Eltern geheiratet, vom Römer, mussten sie dann ein Impro-Schauspiel vorführen so tun, als seien sie für immer, also schon seit irgendwie 10 Jahren verheiratet. Und das war wirklich, also ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Also das wäre mir so unangenehm, wenn ich da so.
Also ich habe alle Folgen so gesehen schlecht. Und das war, glaube ich, über alle Folgen hinweg der unangenehmste Moment, dieses Impro-Schauspiel. Weil, also wie man sich dafür entschieden hat, das nicht rauszuschneiden, ist mir ein Rätsel, weil das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Das war ja nicht Impro in dem Sinne. Also das war auch, ja, egal. Es war einfach interessant.
Auch dieses Schauspieltraining, also das sie da bekommen haben, vor dem Touri-Platz Number One, wo wirklich die ganze Welt lebt, so gefühlt, und da müssen die dann diese Schauspielübung vorher machen und dann einfach so nicht vorher geübt und dann so, ja, gut, dann macht mal, spielt mal so, als seid ihr irgendwie so seit 10 Jahren verheiratet, los! Und dann mussten die das einfach machen. Yeah. Und das war, die haben mir so leid getan. Und dann auch Lola ist auch so geil, deswegen passt es auch mit Vox 2016 gut, weil Lola nimmt zwischendurch auch so ein bisschen die Position von so Guido Maria Kretschmer ein, die man da bei Shopping Queen kennt.
Es gibt so eine Reaction-Ebene, ne, wo sie sitzt in so einem Zimmer und reagiert auf das Date.
Genau. Ja. Und wie sie dann wirklich so die absoluten Chat-GPT-Antworten so, nimmt so, ja, Liebe geht ja durch den Magen. Und dann sitze ich da und denke mir so, ja, genau, danke für die Info.
Also es wirkt ein bisschen so, als hätten sie sowieso nur einen Drehtag pro Stadt mit Lola irgendwie.
Ja, ich glaube auch,
Als wäre das Material noch gar nicht da, auf das sie reagiert. So wirkt es ein bisschen.
Ja.
Es kann ja auch sein, ne, wenn das wirklich stimmt, dass sie nur einen Drehtag hätten, dass sie dann irgendwie per WhatsApp schickt, irgendwie der eine Autor schickt an den anderen Autor, der bei Lola sitzt im Zimmer, was gerade passiert ist, und sie reagiert dann darauf und sieht gar nicht, was da gerade, also so wirkt es für mich, dass sie gar nicht.
Ja, voll, ja, finde ich auch.
Dass sie gar nicht sieht, was da gerade passiert.
Nee.
Sondern dass sie einfach so random so Kommentare in die Kamera spricht. Also es ist wirklich so entwickelt wie so ein 2015er Format. Alles muss gamifiziert sein. Überall ist so eine Challenge drin, die keinen eigentlich juckt. Musikeinsatz ist wirklich so, Wahnsinn auch, ne? Das, ja, also das ja, ist wirklich,
das
wirklich
war mein Highlight.
Shopping Queen.
Kam nicht der eine mit Mr. Bombastic, kam der eine nicht rein oder so mit dem Song?
Ja, das ist bei München. Ja.
Oder irgendeinem, genau, weil ich habe das verwechselt, weil ich habe nämlich den Podcast gehört von Jochen Schropp und Anja Ritze und da haben die nämlich auch über die, über eine andere Folge geredet und das ist halt auch so geil, dieser, vor allem, das war, ich habe das Gefühl, das war auch wie so ein Radio, also wirklich, weil wirklich alle 3 Minuten wird da ein Popsong einem hinterher geschmissen, Also das ist wirklich, also.
Ja, also mein Lieblingsmoment ist noch, auch in der München-Folge, da sind die dann, ich weiß nicht, wo das ist. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wo es ist, aber auf jeden Fall ist dann die Challenge, der Typ, wie heißt er nochmal? Matthew, genau, Matthew heißt er.
Ja.
Okay. Genau, da gibt es den ersten unangenehmen Moment schon bei der Begrüßung. Er sagt dann Matthew, also auch Matt. Und dann sie sagt Mert. Und sie, nee, Matt. Also Mert. Und dann gibt es 2 Minuten so Verwirrung wegen des Namens. Und dann später bekommt er einen Umschlag mit einem Apfelring. Ein Apfelring ist in einem Umschlag und ein Brief. So, und er macht den Brief auf.
Stimmt, das hat Anja erzählt, sorry, ja. Kannst weiter.
Also,
erzählen,
das ist der schönste Moment. Das ist der schönste Moment, weil er macht den Briefumschlag auf, nimmt den Apfelring, sagt so, ah, geil, Snack, so, steckt ihn sich in den Mund, liest den Brief und sagt, mache ihr einen Heiratsantrag mit diesem Apfelring. Und dann hat er den Apfelring anscheinend noch nicht gekaut, nimmt ihn wieder aus seinem Mund und macht ihr dann damit einen cringen Heiratsantrag zu natürlich Musik. I think I wanna marry you. Hier, Bruno Mars. So.
Nein, das ist so schlimm.
Wunderschön. Das war eine Lieblingsszene.
Ja, aber ich finde das auch immer so traurig dann am Ende, weil dann haben die ja ihr Date den ganzen Tag und dann, was ich auch geil fand in Frankfurt, da war das eine Highlight von dem einen Paar, dass sie da irgendwie in Wolkenkratzer runter gelaufen sind. Das war auch sogar eingeleitet, sorry, da muss ich drüber lästern erstmal, weil die haben dann so gesagt, ja, jetzt sind wir in Sachsenhausen, hier, da wird ganz, hier das Partyviertel und dann wird dann so eingeblendet, so eine Kneipe, mit wo dann jemand so Bier dann so abschöpft und so Leute, die du reden und ich dachte mir so, ja, die gehen jetzt in die Kneipe, aber nee, Schnitt, es geht einfach auf den Wolkenkratzer und dann so, auch mega romantisch und dann der eine Typ, der sagt auch schon, nee, ich mach's nicht, nee, ich lauf da nicht runter, nee.
Ja,
und dann
das ist nichts für meinen Magen, alleine. Ich glaube, ich sag das 12 Mal.
Ja, genau. Und dann ist die arme Frau alleine und muss da alleine runterkraxeln. Also da dachte ich mir auch so, das ist ja richtig romantisch. Und Lola steht da auch noch so, sagt, ja, willst du nicht runter? Willst du nicht runter? Nee, mach ich nicht.
Ja, also das ist das zweite Höhendate, das dritte, es gibt dann in München Folge ein Höhendate, wo sie sich über das Olympiastadion so mit so einer Zipline seilen, wo der Spannungsoton ganz am Anfang von der Folge ist. Also, falls ich das nicht überlege, sagt meinen Kindern, dass ich sie liebe oder so. Vor der Zipline durchs Olympiastadion, ne? So, und dann in der Stuttgart-Folge gibt's auch eine Szene, wo sie Fenster putzen müssen an der Fassade von so einem Hochhaus.
Scheiße.
Und überhaupt, was auch geil ist, ist die Tatsache, wo die herkommen. Ich glaube, die Frankfurt-Folge ist dann auch einigermaßen okay. Aber es gibt, also literally, die München-Folge, da ist eine Allgäuerin datet einen Freiburger in der München-Folge, wobei es eine Freiburg-Folge ja gibt. Ne? Es gibt ja eine Folge in Freiburg.
Geil. So.
Und in der Freiburg-Folge macht ein Typ aus Wien mit. Das ist so, hä? Ich check's nicht.
Und das passt doch auch gar nicht, weil man soll sich ja da kennenlernen, also damit man halt auch nah beieinander sind und nicht, dass dann irgendwie die so aus, keine Ahnung, 200 Kilometer Entfernung kommen. Also das ist ja dann auch irgendwie scheiße. Also so wie bei First Dates, wo die teilweise auch irgendwie 500 Kilometer voneinander entfernt sind, wo man sich auch fragt, ja, wie soll das klappen? Ja, das ist
ja, ich finde halt noch, da probieren sie es noch. Also ne, da probieren sie es mit der Nähe manchmal und manchmal hat man den Effekt, dass die tatsächlich aus demselben Dorf kommen oder so. Das ist nicht so einfach. Ich habe jetzt auch, also jetzt im November voraussichtlich kommt eine Art Dating-Show, die auch ich mitentwickelt habe für TikTok. Okay. Und da haben wir auch TikTok. Singles gecastet und es ist tatsächlich für TikTok. Reality-Show auf TikTok, das wird geil. Das hat richtig gut funktioniert, das kann ich jetzt mal sagen.
Young hier, der BR.
Ja. Ja, ja. Es ist nicht so einfach, so Leute zu casten, die dann auch wirklich aus der Nähe kommen.
Ich glaube,
habe ich jetzt auch ein bisschen rein. Aber trotzdem, ne? Also ich verstehe es halt nicht, wenn du eine Freiburg-Folge hast, warum der Typ aus Freiburg dann in München mitmacht. Also das weiß ich nicht. Kann ja nur daran liegen, dass es irgendwie vom Matching und von den von Verfügbarkeiten auch vielleicht von den Tagen her einfach nicht aufgeht. Aber das ist schon komischer.
Und was mich auch aufgeregt hat, also ich glaube, es ist halt schwer, wie du auch gesagt hast, jemanden zu finden, aber es ist ja am Ende immer so, dass dann Lola mit einem von den beiden Personen dann da steht, in der Frankfurt-Folge, Iconic, auf dem Eisernen Steg, dann steht dann noch, hat sie noch so Luftballons, so aufgeblasene Luftballons, so in Herzform und dann noch so ein, ich weiß gar nicht, also das war auch so mit richtig wenig Liebe gemacht, diesen, was so bei Events immer so rumstehen, diese Stehtische und dann mit so mit einem Bezug noch überzogen. Steht sie mit einer Person und dann kommt dann die Frage, kommt die zweite Person auch? So, hat die sich auch für die andere Person entschieden? Und der die Frau hatte sich da bei dem Paar, war halt ein Mann und eine Frau, und die Frau hatte sich gegen ihn entschieden und es war dann auch so, Lola, ja, schade, ne? Und auch so, ja. Das war irgendwie so unangenehm.
Ja.
Und bei dem anderen fand ich das auch blöd, weil das war ja zwei Männer, die sich gedatet haben, die haben sich auch füreinander entschieden. Und am Ende kam ja diese First-Dates-Kachel, wo dann noch stand, ja, die haben sich nochmal getroffen und so. Und dann hat der eine gemerkt, ja, hat sich da nicht mehr gemeldet nach dem Motto. Und dann denke ich mir auch so, warum machst du da mit, wenn du eh keine Zeit hast?
Ja,
oder keine
komm,
Lust,
aber,
dir was zu
daten. Aber das, da können die nichts dafür. Das ist ja bei First Dates auch oft so, dass einfach,
ja
er hat
weiß,
sich dann irgendwie komischerweise kaum
blöd.
Keine Antwort mehr.
Also ich will ja auch, ich will auch richtige Liebe sehen. So, und das ist doch dann irgendwie blöd.
Ja.
Dann, warum bewirbt man sich da überhaupt?
Ja, kurz. Nur damit wir es erwähnt haben, Heidi Fest. Ich habe es ein bisschen, ich habe es an dem Abend nicht geschaut, weil ich die Folge mit Anni an dem Abend aufgenommen habe.
Okay.
Hast du es ganz geschaut?
Nee, ich habe nur die ersten 45 Minuten geguckt.
Ich auch, glaube ich, so um den Dreh.
Mhm.
Das
ja.
ist ja.
Aber ich glaube, es.
Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt.
Ja.
Also, das war ja wirklich einfach so eine Konzertshow, sowas wie halt
voll,
Florian
ne?
Silbereisen
ja.
und so macht, ne? Halt einfach nur im Hofbräuhaus treten verschiedene Leute auf und Heidi tanzt da mit und Massimo Donato tanzt so ein bisschen mit und es wird immer wieder auf Leni geschnitten und so.
Der ganze Fanscast da, das fand ich auch so geil. Da dachte ich mir so, geht das überhaupt? Weil ich dachte, die sind irgendwie so an RTL gebunden und dürfen irgendwie nicht zu anderen Wendern wechseln. Aber nee, da war der ganze, also waren die Hintergrundtänzerin oder Massimo hat da getanzt. Also das war echt krass, wie stacked das war. Aber ich dachte auch irgendwie, weil da war ja auch die Leute, die da waren, das ist ja das Spannende eigentlich, die da rumsaßen, diese ganzen Freunde auch von rund um Heidi und noch so andere Promis und so, aber irgendwie hat man von denen nicht so viel gesehen, weil es gab nicht so viele Interviews, also ich dachte so, die läuft da so rum und quatscht so mit den Leuten und so, aber das war ja gar nicht so.
Für mich war es underwhelming, also es war schon absurd so, aber es war jetzt nicht für mich so das, es war jetzt keine Passion für mich so, ne?
Nee, also. Nee, leider nein, ja. Ja.
Ja.
Es war halt lustig, so Heidi, als sie dann da den Anstich gemacht hat und so und wie die da rumgeschrien hat, das war schon lustig, so wenn man sie zwischendurch hat. Aber ich glaube, mehr kann man auch Heidi leider nicht zumuten, weil ich glaube, das ist ja einfach zu viel, dann, wenn sie dann eine ganze Show da irgendwie moderieren muss und dauernd sprechen muss und mit Leuten sprechen muss und so. Also ich glaube, das reicht halt, wenn sie da einfach nur die einzelnen Acts, die Musik-Acts ansagt. So. Und vor allem der Anfang war doch auch mega komisch, oder? Weil das war doch so, dass es dann wie so ein Tough-Beitrag am Anfang war. Also dass dann im Hintergrund so wie sie dann da sich umgezogen hat und ich habe hier das Kleid
Vivi.
Und Leni.
Mit Vivi und mit Christian Düren und so.
Genau, und die Leute wurden dann noch interviewt, die Elevator Boys waren da auch, komischerweise. und das war es halt. Und da dachte ich mir so, okay, was wird das jetzt? Es gab ja auch so einen Stream vorher auf Join oder so. Ich glaube, der ging da auch 2 Stunden. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das war irgendwie. Also, ich hatte mir da ein bisschen mehr von oft, wie bei dir. Ja.
Genau. Apropos ProSieben, wir haben vorhin den Cast vergessen, den Promi-Büßen-Cast, noch ganz kurz. Da gibt es übrigens auch eine Neuerung. Die haben angekündigt, dass man diesmal das Publikum entscheiden lässt per Voting in der Join-App, wem die Buße am ehesten abgenommen wird und wem man den Sieg zugestehen will. Also das kann man jetzt anscheinend tun. Sobald die Show dann läuft, auch ab Herbst, wie alles irgendwie ab Herbst jetzt läuft. Mit dabei sind folgende Promis. Serkan, Emma, also beide bei The Power gerade, Jörg Dahlmann, Edith Stielfest, Raffi, Theresia, Linda Braunberger, Linda
von Gentheim, ja.
Bellida, Vanessa von Sommerhaus der Normalos und Diogo. Das sind die Leute.
Ja.
Ja.
Klassik. Ich habe mich gefragt bei ich glaube, das Büßen, das wurde doch nach The Power gedreht. Und ich habe mich gefragt, ob die da das Material, das Rohmaterial von The Power schon der Redaktion davon die Promi-Büßen rübergeschickt haben. Weil es ja diesen, das ist ja auch überall in den Medien durchgegangen,
Emma Serkan-Moment.
Genau, ja. Also ich frage mich, ob das vielleicht noch zu sehen wird und ob die auch drüber reden, weil ich meine, die haben sich ja ganz gut verstanden bei The Power, die sind ja nicht im Streit auseinandergegangen, war ja alles in Ordnung zwischen den beiden. Und ich frage mich halt, wie da deren Dynamik sein wird beim Promi-Büßen. Also ob die da nochmal drüber reden irgendwie oder ob die das wirklich halt die Klappe halten und das so tun, wie sie es auch in The Power getan haben, einfach so zu tun, als wäre das nie passiert.
Ja, es gab ja auch, also Raffi, Theresia, ne, selbe Sommerhausstaffel,
ja,
und auch Dschungelcamp, Jörg Dahlmann und Edith waren auch in derselben Staffel.
Stimmt, ne? Ja. Ich frage mich auch, für was Linda büßen soll.
Also bei Belly, da habe ich eine Idee, für was sie büßen soll. Damals bei Belly diese,
ach so, ja.
Das war doch diese Schlägerei bei Reality Show.
Ja, ich glaube, da irgendwas in Richtung, ja. Da klingelt was. Ja. Aber, oder auch bei einer Emma, weil die da so ausgerastet ist, da bei ganzen Trennungen, da mit Umut oder so. Aber ich freue mich sehr auf das Gespräch zwischen Olivia Jones und Jörg Dahlmann. Also ich glaube, das wird mein Highlight der Staffel, weil ich habe mir das irgendwie, also ja, ihn da nochmal zu sehen, finde ich auch lustig, aber ich glaube, das wird sehr interessant werden da, weil der, also ja, das finde ich halt sehr spannend, weil das so ein, also es sind nicht diese typischen Reality-TV-Kandidaten, die da irgendein Kram in Format da gemacht haben, sondern das sind ja wirklich Sachen, die schon ein bisschen länger, oh, ich frage mich auch, das ist doch so lange her, als ob das, es ist dem doch jetzt egal, glaube ich, irgendwie. Was soll denn
natürlich, ist es allen egal. Noch? Es ist doch allen egal. Ja. Also auch so ein Diogo.
Ja.
Diogo war jetzt auch länger nicht mehr in irgendwelchen Sachen.
Ja.
Als ob der noch von 2021 Ex on the Beach da irgendwie. Ja, stimmt, ja. Hätte ich anderen machen sollen damals, ja. Okay, ja. I guess. So.
Das ist echt bescheuert.
Weiß ich nicht.
Also, ja, Quatsch.
Oder so eine Vanessa, ne, die ja alles darauf angelegt hat, dass sie da jetzt bei Promi-Büßen sitzt. So.
Ja, genau. Also das wird wieder Quatsch. Aber auf das Jörg Dahlmann-Gespräch freue ich mich. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich sehr spannend finde. Ja, weil Serkan, da weiß doch eh schon, was passiert. Serkan wird da einfach nur sitzen und heulen und, oh ja, meine Familie. Und dann wird er, man weiß ja noch,
ich musste mich früher immer durchkämpfen mit meiner Familie und deswegen bin ich da jetzt so ehrgeizig in den Formaten immer.
Ja, genau. Genau so wird es halt sein.
Das Gleiche, was er jetzt unter Tränen bei The Power schon gesagt hat.
Ja, genau. Genau. Ja, aber dann wird dann.
Und außerdem will ich die Samira wieder zurück und ich will eigentlich, ich warte da jetzt mein ganzes Leben darauf und wenn es das ganze Leben dauert, dann dauert es halt so lange und.
Ja.
Okay. Wir nehmen Serkan als Überleitung direkt zu The Summit zu kommen. Ja. Also, ich habe jetzt gerade hier vor der Aufnahme zwei Folgen geschaut. Wie bitte?
Ja, wie doch, glaube ich, Tanja und Emmy gesagt haben, endlich ein richtiger Mann, so.
Der sich um die Frauen endlich kümmert. Ein richtiger Mann.
Ja.
Ja, The Summit, Amazon. Es geht darum, dass Promis auf einen Berg in Neuseeland klettern und jeder hat 83.000 Euro dabei in seinem Rucksack. Und es geht also bei allen dann zusammen um 1 Million Euro. Wenn es alle hochschaffen, sozusagen gewinnt der Sieger 1 Million Dollar. Und ja, sobald halt dann einer rausfällt, zieht da das wird das Geld quasi von der Gewinnsumme abgezogen. Ja. Und sobald gewisse Challenges nicht gemeistert werden, zieht auch, gibt's auch einen Abzug aus dem Pot. Ja. Es gibt auch Nominierungen, da kann man sich dann rauswählen und ich glaube, diejenigen, die eine Person rauswählen, die bekommen dann das genau, Geld, ja, was diese Person im Rucksack hat. Ja. Ne? Also das fällt dann ja nicht aus dem Jackpot raus, aber das wandert dann zu den Leuten. Ja, so. Ja, genau. Das ist das Ding. Im Cast sind halt so Leute wie Matthias Mangiapane, Serkan, Julia Siegel, Emmy, Flying Uwe, Felix von Jascharow, Cecilia, ja, und so weiter und so fort. Ja, kurz gesagt, ich find's langweilig, muss ich sagen, oder? Was sagst du?
Also, ich würde nochmal abwarten. Also, weil ich fand, da waren schon ganz lustige Sachen drin, weil ich mag halt diese Kombination aus Felix von Jascharow, Uwe, Flying Uwe, ne? Und dann noch so eine Emmy und eine Tanja. Also das finde ich halt, und das ist sehr, das finde ich halt schon lustig, wie diese Männer sich da einfach aufbauen, als wären sie die Größten, also die Experten, und wir sind hier die Stärksten und so. Und dann hat man dann diese typischen Reality-TV-Gesichter da drin, wie zum Beispiel eine Cecilia, die dann sagt so, nee, also ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also das finde ich ja lustig, dass sie diese so ein bisschen über die lästert die ganze Zeit und so ein bisschen. Das mag ich ganz gerne, und generell auch Felix von Jascharow ist halt schon sehr unterhaltsam, finde ich, weil der einfach so diese Persona, die er sich aufgebaut hat beim Dschungelcamp, einfach komplett weiterführt. So, und halt wirklich dieser Einzelspieler ist und der so, ich fühle mich hier als Besseres und bla bla bla, und ich bin hier Kletterer. Ich bin hier super Kletterer. Und dann aber dann komplett.
Ich kletter euch den Berg in 5 Minuten hoch. Also, ja, ich kletter euch den in 5 Minuten hoch, ne? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch nicht so schwer.
Ja, ja.
Also, und das, ich verstehe das halt wirklich auch nicht. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, damals ans Wiedersehen seiner Dschungelcamp-Staffel, dann ist es doch so, ja, also ich finde es schon jetzt ein bisschen komisch, wie ich jetzt so rübergekommen bin, weil eigentlich bin ich ja ein positiver Typ und so. Ja. Also ich dachte, das war so sein Talking Point damals. Ja. Und jetzt sitzt er da drin von Minute 1 mit einer Fresse in diesen O-Tönen. Ja. Ne, wirklich, der hat überhaupt keinen Bock und hat eine schlechte Laune vorm Herrn und ist genervt von allem und jedem. Ja. Und macht eine Ansage nach der anderen, dass er das alles ganz leicht schafft und bla und bla bla.
Ja.
Und ja, es ist wirklich so, also entweder bekommt er den schlechtesten Schnitt der Welt, ne? Also dass man wirklich ihn komplett zu Tode geschnitten hat, oder halt, der war wirklich, ist jetzt wirklich in dieser Rolle einfach so aufgegangen, keine Ahnung.
Ja. Das war so geil, er war so lustig auf der Brücke, wo er auf dieser Brücke, auf dieser Hängebrücke mussten die halt alle überwacht werden. Und er so, ah, ich hab einen Krampf, ich hab einen Krampf. Das war so gut. Das war
fast schon so eine Silber-Seilgarten-Situation.
Ja, ne? Ich hab mir auch gedacht, boah, Silber da wäre so geil. Oh Gott, bitte.
Ja, das wäre auch, das wäre
wär so
geil.
Gut da gewesen. Ja, also ja, deswegen, stimmt, so viele sind halt so ein bisschen blass, aber ich finde halt generell so Felix von Jascharow als Bösewicht zusammen mit Flying Uwe und Cecilia, die sich da stark macht für die anderen, finde ich halt irgendwie lustig. So. Vor allem, weil er auch weiß zum Beispiel, dass die ja nicht auch relativ wahrscheinlich, also eine Cecilia auf jeden Fall sehr lange noch drinbleiben wird, denke ich mal. Ja, also ich glaube dann, wenn Felix raus ist, glaube ich, dann kann ich vorstellen, dass da wirklich die Luft raus ist, weil es halt einfach körperlich extrem anstrengend. Also was die da allein schon in der ersten Folge machen mussten, also Horror, und auch diese Challenges, also diese Challenge, die mussten in der zweiten Folge so einen Berg sich so hochziehen an einem Seil irgendwie.
Ja.
Und das war ja wirklich so schwer, also es war ja klar, dass das keiner schafft. So, das war ja ganz klar. Und deswegen bin ich halt auch recht gespannt, ob überhaupt am Ende jemand ankommt da oben. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die Challenges halt weiterhin so schwer bleiben. Also da wird am Ende auch nichts übrig bleiben. Da bleibt vielleicht am Ende noch so 50.000 oder so rüber wahrscheinlich. Und ob es da überhaupt, vielleicht schafft es auch wirklich am Ende nur einer nach oben irgendwie. Weil das ist ja echt wirklich Horror. Ja. Also wie die da hochkraxeln mussten. Also das ist ja wie, ich habe mich gefühlt wie bei Seven vs. Wild auch so ein bisschen irgendwie, weil das halt echt richtig hart war.
Von der Produktion auch, ne? Es ist schon, schon top, das muss man schon sagen. Und, aber es ist halt, also ich bin jetzt mal gespannt auf diese erste Nominierung, weil vielleicht bringt die so ein bisschen taktisches Element rein. Aber
auch,
so ist es halt einfach gerade nur Adventure-Show eigentlich und relativ wenig Zwischenmenschliches. Also ja, du hast schon recht mit dem Felix gegen alle. Aber das ist halt so auf wackeligen Stühlen, weil das kann halt so, sofort raus sein, dieses Element, weil irgendwann kann es auch in so eine, wir schaffen das jetzt zusammen, wir halten zusammen, ein Ding reingehen, aber mal schauen, wie, was jetzt eben diese Nominierung da reinbringt. Aber ja, ansonsten finde ich es jetzt relativ uninteressant, so von den zwischenmenschlichen Sachen. Ja. Ich finde.
Und da sind auch so viele Leute unsichtbar. Also da sind so viele Leute, die einfach gar nichts bringen. Ja. Oder zum Beispiel Ansgar Claudia mit K. Brinkmann hat nicht ein Wort gesagt. Ansgar Brinkmann hat auch nichts gesagt. Dann ist, glaube ich, noch so ein anderer Typ da mit dabei, der auch nichts sagt. Also das ist dann vom Cast her, finde ich das immer so ein bisschen random. Aber ich fand Matthias, fand ich halt so geil. Also es ist jetzt auch, also ist halt ein kleiner Spoiler. Aber es ist jetzt auch nicht so spektakulär, was in der ersten Folge passiert, relativ am Anfang. Da müssen die, ich weiß gar nicht, das ist doch nicht mal als richtige Challenge deklariert. Die müssen, glaube ich, einfach nur so müssen einfach irgendwie an so einem Felsvorsprung vorbei, mit so gesichert, mit einem Seil und so. Und Matthias sagt so, nee, mach ich nicht. Und geht einfach.
Nee, bin ich raus.
Finde ich irgendwie geil.
Das ist auch so geil, für diesen halben Drehtag nach Neuseeland zu fliegen. Ne? Das ist halt auch so, da würde ich mir schon denken, nee, jetzt überwinde ich mich, weil.
Ja. Vor allem, weil es fing ja noch so gut an, weil er meinte, ich überwinde hier meine Grenzen, guck mal, wie schnell ich hier über den Berg kraxle. Und alle so, oh mein Gott, der Matthias. Ja. Ich bin ja ganz überrascht, wie stark der ist. Und dann sagt er halt direkt, nö, ciao, ich gehe. Also. Das fand ich halt auch so ein bisschen, fand ich aber auch ein bisschen witzig. Oder auch zum Beispiel Emmy, die da auch irgendwie nicht durchs Wasser gehen wollte und sich tragen lassen musste, aber dann hat sie überhaupt kein Problem da, sich da oben hoch zu kraxeln und hoch zu angeln, aber
naja. Ja, es wurde irgendwann, sobald sie dann mit den anderen Frauen vor allem sich da angefreundet hat, die sympathischste Emmy Russ, die ich je gesehen habe, glaube ich, oder?
Ja, das stimmt, ja, klar, ja, fand ich auch gut, hat mir gut gefallen da drin, ja.
Ich habe ja immer schon, habe ich auch hier im Podcast mehrfach schon seit Jahren gesagt, ich habe ja immer schon ein, da steckt was in Emmy, was jetzt, was nicht ganz, gar nicht so scheiße ist.
Ja, genau, ja.
Apropos Amazon, F-Boy Island hat jetzt einen Starttermin und zwar den 20. Oktober. Mhm. Da geht's los mit F-Boy Island. Haben wir ja hier schon immer wieder besprochen, seit Jahren auch, was genau das Konzept ist. Ne? Es gibt, ich glaube, 10, 15 Männer, die um das Herz von drei Frauen kämpfen, unter anderem Aurelia Lamprecht und ein paar von ihnen sind eben sogenannte F-Boys, die also quasi nicht auf der Suche nach der wahren Liebe sind und die müssen das müssen rausfinden, wer das ist. So. Ja,
das ist auch dein Format eigentlich mit Aurelia und Lola. Also das ist ja wirklich perfekt.
Genau, Lola moderiert, wollte ich auch gerade sagen, genau.
Ja,
auch hier. Also dieses Rätselelement ist cool, aber es ist so vom Cast her und so, weiß ich nicht, ob das jetzt so unbedingt mein
Up My Alley sein wird. Ich bin halt mal gespannt, weil es halt ein Dating-Format von Amazon, haben wir noch nicht? Nee, von Amazon nicht.
Doch, es gab mal, kein deutsches, es gab mal, habe ich damals Cosmic Love, habe ich mal geschaut, also ein bisschen reingeschaut. da ging es darum, dass so Astrologie war so ein ganz großes Thema, dass man wirklich aufgrund von astrologischen Sachen da irgendwie zusammengematcht wurde.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, ich fand halt so das Bild von dieser Villa, das sah halt aus, das hätte auch die Aito-Villa sein können. Ja. Also ich glaube nicht, dass das groß anders sein wird, also als Aito oder so, also oder diese ganzen anderen Dating-Shows, die es gibt, also weiß ich nicht, war ich auch nicht excited, als es angekündigt war. Das ist ja auch so voll, das F-Boy Island ist ja so voll das große, ich weiß gar nicht, USA, UK, keine Ahnung,
USA.
Ist ja so voll das große Format, ne? Genau, ja, ne? Deswegen.
Naja, es hat damals halt einen sehr großen Hype ausgelöst, weil es war auch, glaube ich, 2020, zeitgleich zu The Masked Singer und dann war so, das ist das neue Ding, dass man jetzt so immer so Rätselelemente hat in diesen Shows und dann war es echt ein großes Ding damals, als HBO Max gestartet ist, aber dann ist es auch relativ schnell wieder abgeflacht. Ja,
ja, weiß ich auch nicht.
Aber es ist ja nicht viel anders als Make Love, Hate Love, muss man ja auch dazu sagen.
Stimmt, ja. Und selbst Make Love, Hate Love ist halt auch nicht gut. Deswegen glaube ich nicht. Ich glaube, Amazon wollte halt auch so ein Stück von diesem ganzen Dating-Format Kuchen abhaben. Ich meine, die hauen ja jetzt auch rein mit diesen ganzen Reality-TV-Shows. Ja, aber weiß ich jetzt auch nicht. Also auch generell bei Lola, ich finde es so interessant, weil sie hat ja RTL, hat sie ja gesagt, ciao, bye, ich bin nicht mehr dabei. Und jetzt macht sie City of Love und F-Boy Island. Also das ist ja wirklich...
Ja.
Also das ist ja wirklich von der einen Seite zum anderen Extrem. Also finde ich sehr interessant.
Also ich kann mir vorstellen, dass du halt wirklich bei Amazon irgendwie den Arsch voll Geld bekommst, so. Ja. Also beim SWR garantiert nicht, das kann ich ausschließen.
Da wollte ich, das war ein Herzensprojekt. Da hat sie gedacht, ja, für die Liebe, das mache ich doch gerne. Und vielleicht wahrscheinlich ja. Wurde es sogar ganz gut bezahlt dafür, dass es nur 4 Drehtage am Ende waren wahrscheinlich.
Ja, weiß ich nicht. Also, nee, ich finde es auch einen interessanten Karrieremove auf jeden Fall.
Ja, ich frage mich, wo es das nächste Mal hingeht für sie.
Vielleicht zu Sky, vielleicht, aber die sind ja eigentlich, die haben ja eigentlich genug zu tun mit den ganzen Ochsenknechts-Projekten, denn es gibt ein neues mit Jimmy Blue und Jelis, ne? Die bekommen jetzt auch noch ihr eigenes Spin-off, nachdem ja schon die Nino und Cheyenne ihr eigenes Spin-off haben, bekommen jetzt auch Jimmy Blue und Jelis das eigene, und es geht darum, dass dass die beiden sich ja wieder annähern und sich jetzt quasi diese Patchwork Life und so, da das Leben der beiden soll da in 4 Folgen begleitet werden. So. Und ich habe noch nicht reingeschaut in die neue Ochsenknecht-Staffel, obwohl ich da ja schon auch hype bin, aber das mache ich auch auf jeden Fall noch. Aber ja, Jimmy Blue ist aktuell Most Wanted Man in Reality Deutschland.
Also,
ne?
Also ich finde das scheiße. So, jetzt kann ich mal sprechen. Ich finde das einfach nur scheiße.
Wieso?
Weil, ich habe ja diese Ochsenknechts, habe ich angefangen, die ersten beiden Folgen. Sind ja erst draußen. Und ich finde, auch wenn man jetzt auch so überlegt, auch in den letzten Jahren, so wenn Jimmy aufgetaucht ist, ich fand, Jimmy hatte immer, also außer aber mit Laura, die langweiligsten Stories. Also ich fand, das war immer super boring, was er gemacht hat. Und jetzt auch in der, also jetzt in der neuen Staffel, also die zweite Folge endet mit dem Cliffhanger, ups, er ist im Knast. Deswegen glaube ich, wird es jetzt auch mal abgehen und glaube, wird auch spannend jetzt werden ab der dritten. Aber auch die ersten beiden Folgen, es war so langweilig. Dann waren die da auf der Hochzeit so von Bin, also die war auch toll, die Hochzeit und so, aber er sitzt da nur so rum und dann war er da nur ein wilde Kerle treffen irgendwie und da stand da rum und ich weiß nicht, also ich finde den so, nee, ich finde den irgendwie so langweilig, außer er ist im Knast. Also deswegen, und auch, ich fand den bei Aito, habe ich ja auch ein bisschen gesehen, war ja auch zu sehen, ne, und lag vielleicht auch am Schnitt und so, aber der war wirklich unsichtbar die meiste Zeit, also da Mal wurde er mal eingeblendet im Pool, mit einer rumgeknutscht.
Es ist auch ein reines Gimmick. Also bei Aito.
Ja,
also es ist ja wirklich so.
Ja, ich weiß.
Der ist ja kein echter Mitbewohner.
Ja, ja. Das kann man auch nicht so zählen. Und wenn er jetzt auch bei Promi BB dabei sein sollte, was ja so das große Gerücht ist, dann nehme ich das auch gerne auf. Finde ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, bei dieser Ochsenknecht, außer er ist im Knast, finde ich ihn stinklangweilig. Und ich glaube
also
halt.
Villa der Versuchung
auch,
war nicht so schlecht.
Okay, ja, das habe ich nicht gesehen. Aber bei Jelis denke ich mir auch so, also ich mag sie eigentlich immer noch ganz gerne, aber ich finde, ihr Alltag ist halt auch so langweilig und mich interessiert auch deren Beziehung gar nicht, weil, ja gut, jetzt ist er wieder mit denen zusammen und die versuchen sich da wieder was aufzubauen mit der Beziehung zu Snow und so, aber ich weiß nicht, ich habe da keinen Reiz und ich denke mir so, das könnte man auch einfach bei diese Ochsenknechts abwickeln in einer halben Folge, glaube ich.
Ja, also ich bin jetzt auch, also mir hat Denise nämlich vorher geschickt, so nach dem Motto, passend zur News irgendwie, dass er halt jetzt instant der Superdad ist wieder, also dass sich dieses Bild halt jetzt so radikal wieder ändert, genau. Ne? Und dass man alles jetzt wieder so vergisst und jetzt bekommt er hier seine große Rückkehr als Vater und bla und jetzt ist er da wieder, kümmert sich total toll und so und ich weiß nicht, ob das so das perfekte Ding ist und Jelis, natürlich macht die das, ne? Also die hat eigentlich absolute Heroin-Arc auch hingelegt und sieht auch immer gut neben Jimmy Blue aus. Das ist ja einfach.
Ja, das stimmt.
Sie hat es ja nirgendwo so leicht, einfach wie eine sehr verantwortungsvolle Mutter rüberzukommen neben Jimmy Blue. Aber ich bin da jetzt, also ich fand unser Hof auch okay so. Ne? Das ist alles toll produziert und die machen das auch super, aber für mich bleibt schon das Königsformat diese Ochsenknechts und da muss die Story, also ich hoffe, das heißt einfach nicht, dass er dann da raus ist, so, keine Ahnung.
Ja, das glaube ich nicht.
Weil aber dieses Zusammenspiel mit den halt Eltern und
Ja, aber deswegen, das kommt ja bestimmt jetzt alles noch, weil jetzt kommt, ist es im Knast.
Ja.
Fand ich auch eine lustige Überleitung, weil er war auf diesem wilde Kerle treffen und dann wird er dann irgendwie gefragt, ja, da gibt's ja diese Gerüchte mit dieser Hotelrechnung und er dann so, ja, nee, kein Kommentar. Und dann so direkt, Jimmy im Knast, der Schnitt, das fand ich sehr lustig.
Geil.
Und generell auch, wie dann, weil die hatten ja auch, man weiß ja fast gar nichts, was danach passiert ist, also danach, weil die ja das wirklich alles dicht gehalten haben für diese Ochsenknechts, deswegen erwarte ich da sehr viel, aber sobald, ich meine, die Sache ist jetzt auch wieder geritzt, er darf wieder das Land verlassen, er ist jetzt der Superdad, er geht dann zu Promi Big Brother, wahrscheinlich, ne, kann ja auch sein, dass es alles, alles Quatsch ist, aber würde auf jeden Fall Sinn ergeben für mich, Promi Big Brother, vor allem, weil er auch Jelis an seiner Seite hat und Jelis das ja auch gewonnen hat und, glaube ich, ihm wahrscheinlich auch geraten hat, ja, geh lieber dorthin als ins Dschungelcamp erstmal, weil es das sichere Format
das ja, ist für ihn. Weil das ja dieselbe, nee, ist nicht die, Quatsch, nicht dieselbe Produktionsfirma, aber derselbe Sender wie Forsters Rampensau.
Will er da versuchen.
Da war es ja. Genau, es kann sein, dass das ProSieben dann sagt, okay, wir haben es damals nicht geschafft wegen deiner Sache, deswegen musst du jetzt fast schon zu Promi Big Brother gehen.
Ja, genau.
Ja, würde auch irgendwie passen.
Deswegen, das
würde und passen. Nino?
Weiß ich nicht. Ja, stimmt.
Und Nino hat was Eigenes zu tun. Ab dem 15. Oktober, immer mittwochs bei RTL 2, läuft nämlich der Promi-Hof. Das ist ja diese Bauernhof-Sendung bei RTL 2 mit Promis, die da, das war doch damals das Ding, dass man da irgendwie Leute vorschlagen sollte, irgendwie, die da teilnehmen sollen und so. Ja, und Nino ist der Einzige, wo man jetzt schon weiß, dass der da mitmacht, weil er so eine Art Experte ist bei diesem Promi-Hof. Also der ist nicht Teilnehmer, sondern so eine, weiß nicht, ob er Moderator, aber zumindest so eine Art Experte, weil er natürlich Bauer ist und dass er auch dann wahrscheinlich gut erklären kann.
Ja.
Aber ja, ab dem 15. Oktober, wie gesagt, und es bisschen mehr ist bekannt. Es geht um einen Jackpot von 100.000 Euro. Die Promis können Hofkönig oder Hofkönigin werden. auf der Bauerbank kann man den Jackpot sichern oder sogar erhöhen. Auf dem Matchfeld, also Match mit TSCH geschrieben, kann man ein Safety-Ticket ergattern und beim großen Ausmisten wird entschieden, wer vom Hof gejagt wird. Das ist eigentlich nur fancy Begriffe für dasselbe Format, was das Sommerhaus im Prinzip ist. Also exakt dieselben Elemente.
Ja.
Und,
aber ist
Nino
dann so der Moderator oder wie? Oder wie ist das?
Ja, es wird hier gesagt, dass er Landwirt Nino Sivkovic, den der geneigte Zuschauer schon von dieser Ockennechts kennen könnte, wird Teil des neuen RTL2-Formats. Er soll als Experte über die Einhaltung der Hofregeln wachen.
Okay.
Mhm. Ja, das ist das Ding. Also keine Ahnung, was das dann genau bedeutet, aber ja. Und
ja, also
zum TeilnehmerInnenfeld wird nur gesagt, eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene.
Okay.
Gedreht wurde auf einem Bauernhof in Polen.
Aber läuft es dann auf RTL Plus dann einfach, ne? Ja.
RTL Plus und RTL 2, genau. Ne?
Okay, ja, interessant. Ja, RTL 2 ist jetzt auch nicht immer so der Garant für die geilsten Shows irgendwie.
Naja, Kampf der Reality Stars, ne?
Stimmt, das ist ja RTL 2, stimmt, ja, okay. Aber ja, finde ich ganz, also ich finde es, also ich muss sagen, ich wäre sonst nicht gehuckt, aber Nino finde ich schon spannend in der neuen Rolle zu sehen, weil ich auch Nino, also ich dachte mir auch so bei Nino, oh, boah, der muss doch eigentlich zu Promi-BB oder keine Ahnung, also ich würde den so gern mal länger sehen in einem Format, also als Kandidat einfach. Aber ja, kann ja alles noch kommen, ne? Finde ich aber trotzdem
kann
gut, dass er hier eingesetzt wird. Ja.
Und dann noch zwei schnelle Nachrichten hier. Ralf Dümmel bekommt eine eigene Gründersendung bei Sat1 oder Insat1. Die Millionenidee heißt es. da geht's
es ist wieder dieses, wie dieses Format da von ProSieben. Mit dem, ich muss da immer an den Hagel denken oder so, dieses Ding.
An den Hagel, so, du meinst die beste Idee der Welt, die beste Idee Deutschlands oder das
ja,
von
sowas,
Raab, ne? Wo Joko im Panel saß.
Ja, genau.
Nee, also für mich, für mich kommen da Erinnerungen hoch an die ganz großen Zeiten bei Twitter, als das Gleiche schon mal passiert ist. Ein Höhle der Löwen-Investor macht eine eigene Sendung in Sat.1, nämlich damals war es Carsten Maschmeyer, der hat seine Sendung in Sat.1 gehabt. Und dann hat er dann lief diese erste Sendung und das hat keiner mitbekommen, schlechte Quoten. Dann hat Carsten Maschmeyer auf Twitter damals gepostet, mir gefällt das ja immer hier sehr gut mit auf Twitter, hier mit diesen gemeinen Kommentaren und so. Und ich mache jetzt hier ein Spiel, wir machen der mit dem gemeinsten Kommentar zur zweiten Sendung bekommt 10.000 Euro. So. Und dann war natürlich hier, kamen die Leute aus ihren Löchern gekrochen und alle haben zur zweiten Sendung von dieser Show damals getwittert, unter anderem ich. Auch Anredo hat das gemacht, glaube ich, damals. Und
ja, klar.
Alle haben dann waren da so viele Tweets und dann hat Carsten Maschmeyer schon gesagt, wir machen das anders. Wir machen eine Top 10, der Gewinner bekommt die 10.000 und dann bekommen die Plätze 2 bis 10 quasi jeweils irgendwie 1.000, glaube ich. So. Und dann habe ich da getwittert und getwittert und getwittert. Und am nächsten Tag kamen die Top 10 und dann war ich irgendwie auf Platz 4. Und dann war es so, ja, bitte schreiben Sie mir eine DM mit Ihren Kontaktadressen, dann bekommen Sie das Geld überwiesen. Und dann habe ich Carsten Masch mal eine DM geschrieben und habe gesagt, so, Maschi hier, ich bin auf Platz 4. Und dann am Tag drauf, zwei Tage später, bin ich zur Bank gegangen und hatte auf meinen Bankunterlagen hatte ich dann die Überweisung von Carsten Maschmeyer, 1.000 Euro. Damals für einen gemeinen Tweet an Carsten Maschmeyer 1.000 Euro bekommen.
Wie geil. Ja. Das finde ich ja.
Das ist meine Geschichte. Weil das ist genau dasselbe eigentlich, wie jetzt hier mit Ralf Dümmel.
Ja. Nee, ich musste auch jetzt gerade denken, weil ich gucke auch ein bisschen wie der Höhle Löwen, weil ja Frank zurückgekehrt ist. Und Frank
fand ich ja immer sehr, sehr lustig damals. Mit dem Vulva-Ding, ne?
Ja, genau, da wollte ich auch drüber reden, genau, da war das Vulva-Thema und da dachte ich mir auch so, also ich habe das nämlich auch gesehen in der Folge und war so, oh nee, oh Gott, nee, Junge, ich bleib bei der Biologie, okay. Und dann gab es ja so ein
Also für mich gibt es zwei Geschlechter und agree to disagree.
Also so typisch, typischer alter weißer Mann, Logik, ja. Genau, das ist mir dann nochmal eingefallen. Und vor allem ist es so lustig, weil er tweetet ja auch immer zu der Sendung, wenn die dann auch live im Fernsehen kommt. Und ich habe das Gefühl, er hat einfach die Memo nicht bekommen, dass wir jetzt einfach nicht mehr tweeten darüber. Weil früher, ich weiß es ja noch, als es gestartet ist, war das ja voll krass, ne, Höhle der Löwen. Also haben ja auch alle darüber getweetet und dann haben ja auch die auch live dann auch getweetet, ne? Und dann gab es auch Interaktionen so zwischen den Zuschauern und den Löwen. Hast wahrscheinlich auch Frank Thelen den M bekommen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und der tweetet einfach immer noch und dann haben dann diese Tweets so zwei Likes oder so.
Ich kann dir sagen, woran das liegt. Es liegt an Elon Musk natürlich. Also das erklärt ja sowohl seine Radikalisierung, was so liberale, konservativ-liberale Takes angeht, als auch eben seine nach wie vor Liebe für Twitter. Weil der halt einfach der größte Fanboy der Welt ist. Ne?
Er sagt auch immer, war mit ihm essen. Das sagt er auch immer so relativ oft, ich denke.
Das ist wie bei Till Schweiger und Quentin. So, dass dann immer, checkst du es nicht, dass
er das
verzweifelt drüber kommt.
Ja, wenn ich dann immer so eine Tweets reingespült bekomme, so, ah ja, schade, ne? Und dann so zwei Likes. Naja. Aber die Kasten
letzte Nachricht. Letzte Nachricht. RTL plant zur nächsten Pumuckl-Staffel eine Show. Die Pumuckl-Show.
Das ist doch was für dich.
Ja, das ist auf jeden Fall was für mich. der Film erscheint am 30. Oktober. Die neue Staffel kommt, ich glaube, auch noch Ende des Jahres, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und in der Show soll es darum gehen, dass drei Promis in verschiedenen Quiz-Games aus der Pumuckl-Welt um den Sieg kämpfen und Pumuckl beobachtet alles aus seiner eigenen Regie, die ihm unser Moderator direkt ins Studio gebaut hat. Der Kobold wird für das Studiopublikum und die Promis nämlich nicht zu sehen sein, sondern nur für die Zuschauerinnen und Zuschauer an den TV-Geräten. Seine Schabernacks sollen aber auch die Teilnehmenden vor Ort im Studio spüren. Bin ich mal gespannt. Also,
bist du der Promi, der rätselt? Oder was?
Ich wäre es gerne. Ich hab damals ja schon die ersten Folgen der neuen Staffel gesehen beim Münchner Filmfest. Ich kann wieder sagen, das ist wieder ein großer Spaß.
Ja, glaube ich auch. Wird schön.
Gut, dann, Jule, haben wir es geschafft. Man kann dir folgen, natürlich, unter @julesperzk. Man kann mir folgen unter @dennisderdödel. Man kann dem Podcast folgen. Man kann uns sehr gerne schreiben. Ihr könnt schreiben, wie ihr die Werwölfe fandet, wie ihr alles andere der 15.000 Themen fandet, die wir in dieser Folge besprochen haben. Und ihr könnt uns Tipps geben, Hausaufgaben aufgeben von irgendwelchen Shows, die wir unbedingt gucken sollen. Und es geht weiter mit der Sommerhausbesprechung mit Denise bald wieder und mit unserer großen Fernsehen für alle Gala mit einem Potpourri an Themen. Danke, Judith, fürs Dabeisein an dich.
Gerne.
Ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal groß ausmisten. Bis dann. Tschüss.